Dass wir mit unserem bisherigen Wirtschaftssystem immer wieder an Grenzen stoßen, haben in den letzten Jahren mehrere Bücher sehr eindrücklich gezeigt. Und vor allen Dingen die Corona-Pandemie hat uns das nochmal sehr klar gemacht. Und die entscheidende Frage, die an der Stelle dann natürlich auftritt, ist die Frage danach, wie ein alternatives System aussehen könnte. Und vor allen Dingen auch, wie eine Transformation in ein anderes System aussehen kann, ohne dass wir von heute auf morgen alles auf den Kopf stellen müssen. Und genau darum geht es auch in unserem heutigen Podcast-Gespräch, gemeinsam mit dem norwegischen Wirtschaftsphilosophen Anders Inset, der seit über 2 Jahrzehnten in Deutschland lebt, entsprechend sehr, sehr gutes Deutsch auch spricht und häufig als Rock'n'Roll Platon bezeichnet wird. Er ist mehrfacher Buchautor, sehr erfolgreicher Unternehmer und hat ein Modell entwickelt, das nennt sich die Quantenwirtschaft, ein alternatives Modell. Und wie das genau aussieht, stellt er uns in diesem Gespräch vor. Er äußert sich außerdem zu der sehr kontroversen Singularitätsdebatte, wo es um die Theorie geht, zu welchem Ausmaß wir mit Maschinen verschmelzen sollten, wie Bewusstsein in Zukunft gedacht wird, was mit unserem Gehirn in Zukunft passiert, ob es da eine Andockung an die Cloud geben soll. Also darüber, finde ich, hat Anders sehr, sehr interessante Gedanken, die er hier äußert, die, wie gesagt, sehr kontrovers diskutiert werden. Und eine der spannendsten Fragestellungen, der wir uns hier auch widmen, ist die Frage danach, eine sehr philosophische Frage, inwieweit all diese ganzen technologischen Innovationen, die neuen Produkte, die Geschwindigkeit, mit der wir da unterwegs sind, inwieweit das zu unserem Glücksbefinden beiträgt. Und abschließend die ganz zentrale Frage, die Anders aufwirft, ist die Frage danach, was für eine Zukunft wir eigentlich wollen. Und er sagt, wir müssen diese Frage beantworten, bevor wir uns dann die Frage stellen können, wie wir in diese Zukunft gelangen. Anders, cool, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass das klappt heute.
Ja, sehr gerne. Freue mich, bei dir zu sein.
Du bist ja Wirtschaftsphilosoph. Manche bezeichnen dich sogar als Rock'n'Roll Platon. Und was ich mir da oder was ich mich als erstes frage, ist, wenn du jetzt irgendwie bei einem Speed-Dating oder so erklären müsstest, was das ist, was du genau machst, was würdest du da sagen?
Ich komme ja ursprünglich aus der Wirtschaft und habe mich davon befreit, um mir meine eigenen Gedanken zu widmen. Also ich mag die Kategorisierung nicht. Also wir brauchen die Kategorisierung, aber wir brauchen das freie Denken, um Fortschritt zu erzielen. Mhm. Das heißt, ich sehe mich selbst als so eine freidenkende Person, der keine Ziele in Bezug auf Kategorien habe, also keine Wirtschaftssysteme. Und diese Labels, die bekomme ich meistens von außen. Aber wenn ich mich vorstelle, dann stelle ich mich als Wirtschaftsphilosoph vor. Ich komme aus der Wirtschaft und ich habe eine Leidenschaft für die Kunst des Philosophierens und ich bin ein Student der Kunst des Philosophierens, wenn man so will. Und das ist eigentlich das auch, was meine Hauptbeschäftigung ist.
Das heißt, wenn ich dich fragen würde, wie wird man eigentlich Wirtschaftsphilosoph, gibt es da gar keine klassische Antwort, sondern es ist eher, dass du sagst, du hast dich viel mit der Wirtschaft beschäftigt, liebst aber die Philosophie oder das freie Denken und hast so beide Disziplinen eigentlich miteinander verbunden. Könnte man das so sagen?
Richtig. Ich habe ja nichts Abwertendes zu sagen zu der akademischen Philosophie. Und ja. Aber das hat seine Daseinsberechtigung. Aber für mich ist das immer praktische Philosophie, also das auch zu leben und umzusetzen. Das ist auch der Grund, warum ich mich auch in Unternehmen beteilige oder halt einbringe, weil ich möchte auch meine Gedanken auch in der Praxis umsetzen. Das ist auch so ein bisschen der Feynmans Zitat, dass er das nur verstehen kann, wenn es auch die Sachen auch umgesetzt werden. Und so verstehe ich auch die Philosophie. Und für mich ist es auch immer eine Aspiration, weniger falsch zu liegen, also die Welt besser zu verstehen. Ja. Aber in vielerlei Hinsicht musst du es auch dann in der Umsetzung auch sehen. Und ich glaube, das ist das, wo die Philosophie auch die letzten Jahre ein bisschen auch die Möglichkeiten nicht erkannt haben, eine signifikante Rolle für Gesellschaft und Wirtschaft zu spielen, dahingehend, dass es adaptiert wird auf die neue Welt, in der wir heute leben, die eine voll ökonomisierte und eine voll technologisierte Welt ist. Und das ist das, was mich auch antreibt und umtreibt, ist da die Versuchung, die Welt zu verstehen, aber auch diese holistische Anschauung auf die Zeit und die Welt, in der wir leben und da meine Gedanken dazu zu erfassen, für mich natürlich.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, welche Ideen du genau genau in der Welt auch umsetzen möchtest. Vielleicht kurz noch, wenn ich mich im Internet über dich schlau mache und mir anschaue, wie trittst du nach außen hin auf, finde ich es ganz interessant. Da findet man Gedanken von dir. Da sagst du, dass indem du die Philosophie der Vergangenheit mit der Technologie und der Wissenschaft von morgen verbindest, zeigst du den Führungskräften, wie man mit dem 21. Jahrhundert umgehen könnte. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, was genau verbirgt sich hinter diesem Satz? Also welche Philosophie der Vergangenheit genau und was sind die Technologien, die Wissenschaften von morgen, die du da miteinander kombinierst, um dann eben, ich finde es auch interessant, dass du auf die Führungskräfte eingehst, dass du sagst, okay, du willst den Führungskräften erklären, wie sie mit dem 21. Jahrhundert umgehen können.
Das ist natürlich der Wirtschaftsbezug, aber wir sind auch irgendwie alle Gestalter des Wandels und Gestalter unseres eigenen Lebens und somit auch ein Leader für uns selbst. Das Management, das Bewahren und Verwalten, das wird heute in die Technologie gepackt, also die Stabilität, die kreative Chaos, der Umgang mit Menschen, alles, was uns vorantreibt, ist eine Art des Leadership, deswegen auch den Bezug zu Führungskräften, weil auch da der Hebel größer ist als unseren einzelnen Beiträgen. Soll aber nicht sagen, dass jeder Mensch nicht viel tun kann, aber die Führungskräfte können heute viel mehr bewegen als das, was sie tun. Der Bezug zu der Philosophie der Vergangenheit, das ist darauf verschuldet, dass die großartigen Gedanken von vielen genialen Köpfen, die sind in ihre Denkströme sicherlich in ihrer Genialität nicht zu toppen, aber die sind teilweise nicht kompatibel mit der Welt, die wir heute leben. Und so versuche ich nicht einen Philosophen zu analysieren und was er wohl tatsächlich gemeint hat und auch nicht seine Vergangenheit und seine Veränderungen. Auch ein Hegel hat ja verschiedene Ansätze. Es gibt eine ältere Interpretation von Hegel, einen neueren Hegel. Aber auch Hegel lebte in seiner Zeit und hätte sich nie vorstellen können, wie eine Welt wie heute aussieht. Und somit gilt es für mich auch, das, was ich verstehen kann, daraus zu adaptieren und versuchen auch praktisch anwendbar auf die heutige Zeit zu machen. Und der Bezug zur Technologie ist, natürlich, ich liebe die Technologie. Ich habe sehr viel Zeit auch mit technologischen Unternehmen in der Vergangenheit verbracht, auch selbst in Tech-Unternehmen investiert, bin auch da beteiligt an einem großen Quantentechnologieunternehmen. Und da geht es mir darum, dass wenn wir diese absurden Wachstum, was wir wirtschaftlich erlebt haben, der Betriebssystem für unsere Gesellschaft ist, weiter betreiben wollen, dann müssen wir diesen Wachstum auch weiter befeuern. Und das sind natürlich eine radikale Druck an Innovation und Fortschritt. Und da spielen natürlich die wissenschaftlichen Fortschritte und Technologien, also die Möglichkeiten von morgen, eine essentielle Rolle. Und was ich wahrgenommen habe oder immer noch wahrnehme in Gesellschaft, in Politik und auch Wirtschaft, ist, dass wir beschäftigen uns mit einer Aufholjagd auf Technologien der Vergangenheit. Also wenn Begrifflichkeiten wie Digitalisierung in den Mund genommen wird, dann geht es um WLAN in Schulen oder einfache Technologien, eine einfache Nutzung von künstlicher Intelligenz und viel weniger die Verständnis für die Radikalität von exponentiellen Technologien, also das, was uns bevorsteht. Als ich in 2018, 2019 Quantenwirtschaft geschrieben habe, sprach ich von einem digitalen Tsunami, der erst in 2020 beginnt. Also das wirkliche Technologische steht uns noch bevor. Und da werden wir auch einen anderen metaphysischen Verständnis für unsere Welt bekommen. Natürlich hatte ich Corona nicht auf dem Radar, das ist klar. Aber ich hatte auch keine 10-Monate-Agenda, sondern 10 Jahre. Und jetzt sehen wir halt, dass diese Technologien langsam greifen und kommen. Und das spielt mit unseren Machtverhältnissen, unsere geopolitischen Strukturen, unser gesamtes Wirtschaftssystem, unsere Bildungssysteme, also alle fundamentale Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten haben, werden jetzt auf den Prüfstand gestellt und das Vertrauen in diese Systeme fällt und da brauchen wir neuen Ansätze. Und das haben wir in den letzten 50 Jahren mit diesem rasanten technologischen Aufstieg verpasst, uns darüber Gedanken zu machen, wie die Technologie und die Wissenschaft von morgen aussieht. Und da ziehe ich natürlich die vielen klugen Köpfe bei und unterhalte mich und versuche das zu verstehen, was da für Ansätze und Ideen, was auf uns zukommt. Und das gilt es für mich, auf die heutige Zeit zu projizieren, weil wir müssen mit dem heutigen Moment und den Möglichkeiten, die wir haben, jetzt zu Zukünften, nämlich unsere Welt zu gestalten Und das ist für mich eben eine enkelfähige Zukunft, also eine Zukunft, der nicht nur zur Optimierung von das, was ich jetzt erlebe, sondern für meine Enkelkinder und die zukünftigen Generationen. Und das ist eigentlich der Essenz von diesen Satz.
Jetzt hast du ganz viele Stichworte genannt, Anders, gerade in deinen Gedanken, die ich mit dir aufgreifen möchte. Und lass uns mal ganz vorne starten, weil du hattest eingangs gesagt, dass es die Philosophie in den letzten Jahren versäumt hat, zu schauen, wie sie eigentlich auch einen Beitrag in dieser wichtigen gesellschaftlichen Debatte, in der ganzen Debatte rund um, wie man Transformation gestalten kann, wie Transformation gelingen kann, da einen wirklich wertvollen Beitrag leisten zu können. Ich kann mich daran erinnern, ich habe auch Philosophie studiert und wir hatten mal Walter Kohl bei uns zu Gast in einer Vorlesung und er hat darüber gesprochen, wie man es schaffen kann, dass die Philosophie seinen Platz findet in der heutigen Zeit, welchen Beitrag die Philosophie in der heutigen Zeit, wo man ja vielleicht auch nach Orientierung sucht, welchen Platz die da einnehmen kann, was die Philosophie leisten kann. Was ist denn dein Gedanke, wenn es darum geht, was der Wert, was die Bedeutung der Philosophie in unserer heutigen Welt sein kann?
Gut, das ist natürlich eine sehr, also eine gute Frage, aber es ist eine sehr breite Frage. Das kann angefangen bei dem Subjekt und bei unserer eigenen Gestaltung. Also da können wir Marcus Aurel und den Stoizismus herbeiziehen, also wie wir uns durch das Leben sozusagen kämpfen können. Die Sinnsuche auf diese wunderschöne Reise nach nirgends. Da gibt es eine Vielfalt an Themen. Was mich momentan umtreibt, was ich vielleicht am interessantesten finde, ist den Umgang mit uns Anbindung von unserem Gehirn, also das Anspielung von Subjekt-Objekt. Und ich sehe das 21. Jahrhundert als sehr hegelianisch. Also ich sehe, dass wir in eine Welt kommen, wo wir uns von diesen Absolutheiten befreien müssen. Und wenn ich beobachte, was ein Stephen Wolfram oder Eric Weinstein und alle diesen Vordenker, die mit der mathematischen Interpretation unserer Welt spielen, dann stehen wir vor ziemlich radikale Geschichten. Und der Einzug der Quantencomputer, Quantentechnologie ist da nur der Beginn von einer Gestaltung von einer möglichen quantenkünstlichen Intelligenz, wo wir wirklich in einem philosophischen, eine Vielfalt an philosophischen Fragestellungen, wie wir mit dieser Technologie umgehen. Und das ist beginnend auch, was ist unser Gehirn, was ist unser Bewusstsein und die Interpretation, wie wir meinen, dass die Technologie da auch einwirkt. Und das Science of Consciousness ist, also die Wissenschaft unseres Bewusstseins, ist natürlich eine philosophische Sparte, die momentan für mich sehr interessant ist und wo ich sehr viel Zeit auch mit verbringe, zu sehen, was heißt das für uns, wenn wir anfangen, unsere Gedanken zu teilen, wenn wir anfangen, unser Gehirn an einer absoluten Wissensmaschine, eine Wikipedia Plus anzudocken und alle diesen Themen. Und das sind sehr viele Gedanken, die für mich momentan sehr aktuell ist. Aber die Philosophie ist natürlich viel vielfältiger und spielt auch für ethische Rahmenbedingungen und auch den Umgang mit unseren Zusammenleben oder organisiertes Zusammenleben auch eine sehr wichtige Rolle. Die Philosophie hat eine wichtige Rolle, heute in der Politik auch zu spielen und vor allem in der Bildung. Und bei der Bildung, da geht es ja darum, dass wir ein absolutes Bildungssystem haben, wo wir lernen für eine absolute Prüfung. Also völlig konträr zu dem Ursprung der Akademie, wo es darum ging, Fähigkeiten zu lernen. Also das Lernen zu lernen als solches. Und nicht ohne Grund gibt es eine Schule in Deutschland, die, ich glaube in Schwarzwald, die bei den Kindern eine philosophische Curriculum zusammengestellt haben und die ist heute unter den Top-Schulen für Kinder in ganz Deutschland. Und da lernen sie nicht Absolutheiten, also akademische Philosophie über den einen Philosophen, sondern die lernen, dass jeder Gedanke ist frei. Man lernt Kontemplation, man lernt Dialog, Kokreation, Kollaboration, die Fragestellung und die Suche nach der anderen Sichtweise auf den Dingen. Und das sind natürlich die philosophischen Fähigkeiten, wenn man so will, die benötigt werden. Und von daher sehe ich die Philosophie da in einer Vielfalt an Feldern, wo sie heute eine praktische Nutzen schaffen kann, wo ich natürlich dann auch von Akademikern unter Kritik stehe. Aber ich sehe, dass das ein sehr wichtiger Teil in der Gestaltung von Bildungssystemen, von politischen Modellen für Wirtschaft. Und am Ende des Tages geht es um existenzielle Themen, wenn wir wirklich wollen, dass unser Gehirn angebunden ist an irgendeine Cloud-Lösung.
Ist das was, was du sagst, was dich auch tatsächlich irgendwie begeistert, was du als erstrebenswert erachtest, das Gehirn an eine Cloud-Lösung anzubinden? Also ich weiß nicht, hast du zum Beispiel die Trilogie Nexus von dem Ramesh Naam gelesen?
Nee, habe ich nicht gelesen, aber die theologischen Aspekte, also die Schöpfung von Göttlichkeiten, also Deus ex machina oder die Gott als eine Maschine oder in eine Maschine, das ist eine Thematik, dass wir natürlich nach Unsterblichkeit, Göttseligkeit und Glückseligkeit streben. Ich glaube nicht, dass es erstrebenswert ist. Das Problem erkenne ich vielmehr in das, was wir lassen sollten. Und wenn ich das sage, bedeutet das, dass wir kreieren heute eine simple künstliche Intelligenz. Und schon jetzt haben wir Probleme zu verstehen, was die Algorithmen machen. Jetzt könnte man sagen, dass die Maschine sich intuitiv verhält, hat schon einen gewissen Bewusstsein. Informationsprozessierung führt durch die Komplexität zu einem Grad des Bewusstseins. Da gibt es Integrated Information Theory von Tanoni und verschiedene Ansätze und sagt, okay, das entsteht was. Ich bin eher bei Roger Penrose. Ich glaube nicht, dass unser Gehirn ein reiner mathematischer Prozess ist, sondern da ist irgendwas, was uns fehlt. Und das Problem dabei ist, dass wir so effiziente Computer oder künstliche Intelligenzen oder Deep Learning Algorithmen, also Statistik und Predictive Analysis, kreieren, dass wir es nicht verstehen. Ein Beispiel dafür ist in der Welt des Schach. Magnus Carlsen, der Weltmeister in Schach, der hatte den Google Deep Learning Algorithm beigezogen, um neue Schachzüge zu lernen, weil AlphaZero Dinge gemacht hat, was unsere Super, oder was heißt unsere, also die Supercomputer der Schacherlite, das ist das Beste, was die Menschen je geschaffen haben, sagte, das wäre eine wahnsinnige Fehler und hat das entsprechend natürlich statistisch dann abgestuft und nach 10, 20 Züge hat sich die Maschine einen riesen Vorteil erarbeitet. Und das spielte Carlsen letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft und das wurde halt als der sogenannte Alpha-Zero-Move definiert, weil Carlsen hatte gegen die Maschine trainiert. Und keiner Ingenieur bei Google kann sagen, warum die Maschine sich so verhält. Und das ist ja nur der Anfang von diesen Self-Learning oder Self-Play-Algorithmen, wo die Maschine sich was beibringt und selbst da Muster erkennen, was zu effizient führt. Und das ist die Gefahr, was ich sehe, ist, dass wenn wir nicht mit der Technologie verschmelzen oder versuchen zu verschmelzen, werden wir fundamentale, essentielle Dinge nicht verstehen und somit kreieren wir Technologien, die wie gesagt per se, dass sie gut sind, aber haben gegebenenfalls fatale Konsequenzen, weil wir sie nicht verstehen. Und von daher bin ich pro Anbindung, weil ich glaube, dass der Drang zu Wachstum und der ökonomische Druck ist so groß, dass wir mit Hochgeschwindigkeit ohne Philosophen an Bord versuchen werden, die bestmögliche Technologie zu kreieren. Aber unsere Geschichte lehrt uns, dass wir nur durch Fehlern und Katastrophen lernen. Und ich glaube, mit der heutigen Gewalt der Technologie und der Geschwindigkeit können wir uns keine Fehler erlauben. Also, und das ist ein bisschen Ansatz auch von Elon Musk, so sagt, okay, wir können das nur verstehen, wenn wir damit verschmelzen und uns sozusagen in der Umsetzung damit auseinandersetzen. In der Hoffnung für mich, dass wir da was erkennen, was wir nicht tun sollten. Singularität, Posthumanismus. Solange wir keine humanistische Basis definiert haben, kann es auch keine posthumanistische geben. Also eine posthumane, also eine Art neue Spezies oder sowas, wäre ja in manchen Szenarien vorstellbar. Aber wir sollten uns erstmal im Klaren sein, welche Zukunft ist überhaupt für uns erstrebenswert. Und das setzt nicht nur Wissen voraus, das setzt auch Verstand. Also wir brauchen die Wissensgesellschaft von der Technologie, aber dann brauchen wir eine Gesellschaft des Verstandes, um zum Vernunft zu gelangen, dass wir dann sagen, was wir tun und lassen sollten und eine erstrebenswerte Zukunft nachgehen und nicht nur die bestmögliche technische, weil die Technologie kann uns im Allen eigentlich ersetzen.
Das ist ja jetzt ein ganz spannender Punkt, wenn du sagst, wir müssen definieren, wie eine erstrebenswerte Zukunft aussehen kann, weil du hast einerseits gesagt, wir streben nach Unsterblichkeit, wir streben nach der bestmöglichen Technologie, die wir entwickeln können und gleichzeitig hast du auch gesagt, wir streben nach dem Glücklichsein und ich finde es jetzt ganz spannend, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, unser Glücklichsein im Vergleich zu unserem Wohlstandsaufbau. Also wenn man nur auf den Wohlstand zum Beispiel schaut, dann durchlaufen wir Menschen ja vermutlich aktuell die beste Phase, seit es uns gibt. Aber ob es uns jetzt zum Beispiel glücklicher gemacht hat, das steht auf einem ganz anderen Stern. Weil wenn man die Bücher von Harari liest, dann gibt es dafür beispielsweise gar keinen klaren Indiz. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie siehst du das und wie geht das auch miteinander einher, wenn wir durch diese Wachstumsprämisse und durch diesen Drang zu sagen, wir müssen immer weiter, wir müssen immer höher, wir müssen immer neue Dinge entwickeln, aber das trägt eigentlich gar nicht dazu bei, was wir eigentlich anstreben, was unserem Menschsein entspricht, weil das wird ja auch eine Frage sein, die wir stellen müssen, was ist der Mensch in der Zukunft, dann beißt sich das ja stellenweise ein bisschen. Also ich stelle mir in der ganzen Diskussion schon die Frage, ob wir hier nicht auf was zusteuern und was entwickeln, wo wir uns dann irgendwann denken, so, was zur Hölle haben wir uns dabei eigentlich gedacht?
Ja, ich teile diese Sichtweise. Ich glaube, dass wir können uns nicht glücklich machen. Da gehört Leid dazu. Ohne Leid keine Liebe, ohne den Schmerz auch keine Glückseligkeit. Ich glaube, das hängt auch damit zu tun, dass wir Menschen sind, die auch gerne Fortschritt und Umsetzung und Aktivierung genießen. Und diese Freiheit, die wir uns erarbeitet haben, in diese Freiheit sind wir jetzt gefangen. Also wir haben den liberalen Weg gewählt, wir haben die Mauer abgerissen und haben uns in eine Gesellschaft begangen, wo wir in einer Selbstoptimierung versuchen, das permanente 24 Stunden zu optimieren. Wir hören Hörbücher auf dreifache Geschwindigkeit, während wir Yoga machen und haben so eine Art Pseudo-Selbstverwirklichung mit esoterischen, spirituellen Hauch, aber wir wollen auch den Luxus. Und diese Höchstgeschwindigkeit und Hochleistungsgesellschaft zu Selbstoptimierung führt am Ende des Tages, so wie ich das wahrnehme, zu einer Müdigkeit und später auch zu einer Depression und Frustration. Und das ist auch die Konsequenzen dieser technologischen Selbstausbeutung, was wir eigentlich betreiben. Und ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Wir können uns eine virtuelle Utopie vorstellen oder eine durch Substanzen bereicherte Form des Dauerbespielung des Glückshormons theoretisch vorstellen. Es wäre für mich aber keine menschliche. Und ich glaube nicht, dass wir sagen können, Wohlstand führt zur Glückseligkeit. Und ich glaube nicht, dass Glückseligkeit per se zu Wohlstand führt. Die hängen beide miteinander zusammen, sicherlich. Aber ich glaube, das ist nicht die Themen, wo wir uns fundamental über das Thema Glückseligkeit beschäftigen. Ich glaube nicht, dass wir uns glücklich machen können. Ich glaube aber, dass der Mensch imstande ist, sich weniger unglücklich zu machen, indem, dass er sich von Dingen befreit, was einen stört, zurückhält und so weiter. Und ich glaube, niemand von uns wird auf den Grabstein irgendwann mal schreiben, wünschte sich, er hätte mehr Zeit auf Netflix oder Instagram verbracht oder sonstiges. Also wir sind da auf eine Bespielung von Dopamin und Glückshormone, die am Ende in meiner Wahrnehmung zu einer unfassbaren Müdigkeit und einer Depression oder einer Untätigkeit. Und da leben wir in einer Gesellschaft, die nicht lebendig ist, also die ist untot, wenn man so will. Wir sind lebendig tot. Und das sehen wir auch jetzt ein bisschen auch mit dieser Corona als Vergleich. Wir hatten ja im ersten Lockdown eine wahnsinnige Aktivierung. Jeder hat Netflix zu Ende geguckt, Podcast geboomt, Angebot war geringer, Nachfrage war sehr hoch. Dann kamen die Kochkurse, die 6 Wochen spirituellen Programme, da alle meditativ irgendwas lernen wollten. Dann kam die Kunst. Und dann kam der zweite Lockdown. Und während der zweite Lockdown hat man keine Angst mehr vor diesem Virus, aber man hat eine gewisse Angst vor der Zukunft. Also wir sind da sozusagen gefangen in unserer Optimierung und tägliches Tun und wir haben keine Zukunftsperspektive mehr. Und die Zukunftslosigkeit verliert gegen den Wunsch zur Optimierung des Glückshormones in Echtzeit. Und das führt nicht dauerhaft zu einer Glückseligkeit. Im Gegenteil, es führt zur Depression. Und da sind wir heute. Und ich beobachte diese Entwicklung als sehr, sehr kritisch. Und ich glaube, die größte Herausforderung für unsere zukünftige Welt wird die Aktivierung von Menschen, die nichts zu tun haben, sein. Und diese Kurzarbeitergeld und das, was wir jetzt hatten, das haben wir ja gesehen. Die Menschen hatten die Möglichkeit, mit 60 oder 80% Gehalt was zu tun. Die Euphorie war am Anfang groß. Und jetzt verfallen viele Menschen in Untätigkeit. Und das führt zu Depression und Untätigkeit. Und das kann unsere Gesellschaft nicht verkraften, weil wir können nur unsere individuelle Freiheit, die uns ermöglicht, auch diesen Glück zu genießen, können wir nur genießen, wenn wir in das Allgemeinwohl einzahlen. Und ich glaube, der Mensch möchte aktiviert sein oder aktiviert werden, weil durch die Aktivierung und die Umsetzung kommt so etwas wie eine Sinnergebung im Leben und dann kann man zu einem glücklichen Zustand kommen. Da wird man von Glück getroffen oder man hat dann den Glück erzwungen, wenn man so will. Und das ist ein dynamischer Prozess und da gehört auch, wie gesagt, die andere Seite dazu. Und deswegen bin ich bei dir. Ich beobachte das kritisch aktuell.
Anders, wie kriege ich das denn jetzt zusammen, dass du auf der einen Seite sagst, dass es wichtig ist oder dass du das befürwortest, neue Technologien voranzutreiben, vielleicht auch so eine Verbindung zu einer intelligenten Maschine mit unserem Gehirn herzustellen, gleichzeitig, dass du sagst, wir müssen unsere Wirtschaft radikal neu denken, weil wir einfach auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen leben. Gleichzeitig bist du auch kritisch, was aktuelle Trends, vor allen Dingen mit Blick dann auch auf unser menschliches Wohlbefinden geht. Ich finde es zum Beispiel ja ganz spannend bei dir, du kommst aus Skandinavien und in Skandinavien belegen ja Studien, und das habe ich auch in einem Vortrag von dir gehört, dass Menschen dort unter anderem deshalb glücklicher sind, weil die Verbindung zur Natur eine ganz andere ist. Und ich denke mir da an der Stelle, wenn wir unsere Art, wie wir in der Welt sind, und ich meine, bei euch in Skandinavien, so wie ich das gelesen habe und auch von dir verstanden habe, ist ja eigentlich die Entschleunigung und die Back-to-the-Roots-Ansatz dann die Quelle des Glücks oder eine Quelle des Glücks. Glaubst du, das lässt sich miteinander kombinieren, dass wir sagen, immer schneller, immer höher, immer besser, es muss alles optimiert werden? Und gleichzeitig auch zu sagen, okay, aber das, was wir erstreben, und da ist das Glück eine Sache davon, muss da auch noch seinen Platz finden?
Also ich würde jetzt mal zweiteilig versuchen zu beantworten. Das eine ist Skandinavien, Norwegen. Da ist es in der Tat so, da wird der sogenannte Homeoffice freitags und montags seit langem praktiziert, also auf der Hütte gehen und ein bisschen entschleunigen. Jetzt ist halt Donnerstag, jetzt redet man von 20-Stunden-Woche. Klar, Norwegen hat damals einen Strohhalm in den Nordsee gesteckt, weil sie halt dort empfohlen wurde, das zu tun. Da kam das Öl raus und schwuppdiwupp hast du denn die Wohlstandsoase. Deswegen war auch das größte Problem letztes Jahr während der Pandemie, dass Holz für die Hütte oder der Whirlpool nicht lieferbar war. Wenn das die größte Krise der Gesellschaft ist, dann glaube ich, dass wir die Geschichtebücher wieder auspacken müssten. Aber das ist ein anderes Thema. Was wir beobachten heute ist, dass viele in dieser Welt nicht klarkommen. Und insbesondere sind es junge Männer, 30 bis 40 Jahre, die keine Zukunftsperspektive haben, weil die merken, dass die heute den Druck, dass sie heute die endliche Entscheidung treffen müssen. Und so kommen die dann dazu, dass ja, das ist eine Gesellschaft, die historisch gesehen auf Teststudien, die wir gebaut haben, glücklicher war. Aber die antidepressiver Konsum in Skandinavien steigt rasant. Stockholm, Oslo und so weiter. Und das sagt uns was über diese Gesellschaft. Wir haben keine Rolle des neuen Mannes. Wir haben eine Frau, die gebildet ist, die rauskommt und übernimmt viele Rollen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik. Und das führt zu Ambivalenzen, wo der Mann sich nicht wiederfindet. Wir haben die Pornofizierung der Gesellschaft, also vielerlei Faktoren, die man in Skandinavien immer als Trendlabor unserer Weltgesellschaft beobachten kann. Aber das war nicht der Kernfrage, dein Kern deiner Frage, sondern das ist nur eine Beobachtung zu dieser Glückseligkeit in Skandinavien, dass es nicht so rosig ist, wie man sich das vorstellt und man eher dorthin schauen sollte, wie die Welt in 3, 4, 5 Jahren aussieht. Aber ich glaube, dass diese Gegensätze oder die Paradoxien, die wir haben, sagt alles über unsere Gesellschaft aus. Und damit möchte ich versuchen, deine Frage zu beantworten. Wir leben in einer Welt, die immer gleicher wird. Wir konsumieren das Gleiche, die Kulturen vermischen sich, die Sprachen vermischen sich und trotzdem sind wir gespaltener als je zuvor. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir mit dieser Welt, in dieser fatale Informationsgesellschaft nicht klarkommen und dann ins Absolutheit verfallen. Wir sind gefangen in unsere Selbstverständlichkeiten und sind nicht offen für das Andere. Es gibt auch keine gebundelte Kraft, um für das Andere zu kämpfen, weil es gibt die Negation, also das Andere nicht. Und das sehen wir dann angefangen bei der Politik, also die trumpische Politik, die auch dann rüberschwappt nach Europa. Die einzige Möglichkeit heute ist, Menschen zu canceln, also quasi gegen etwas zu sein. Und somit hat die Gestaltung der Politik auch die einzige Angriffsfläche, ist die anderen anzugreifen. Also wir haben keine Menschen, die für positive Visionen stehen, die für was stehen, sondern wir wissen nur, gegen was sie sind. Und wenn wir die Menschen so angreifen, obwohl wir eigentlich gleicher werden, dann führt es zu der absoluten Spaltung. Weil dann hast du eine 0 oder 1, schwarz oder weiß. Jeder muss sofort eine Meinung zu einem Thema haben und dann hat man sich kategorisiert. Und diese Welt kann man nur auflösen, wenn man es versteht, dass die Welt nicht entweder oder ist, sondern die Welt besteht aus sowohl als auch. Also das ist, die Welt ist eine quantenphysikalische Realität, und so müssen wir die Welt auch verstehen. Wir brauchen mehr Chaos, um Fortschritt zu erreichen, aber wir brauchen auch mehr Stabilität, weil die Welt fragiler geworden ist. Wir brauchen mehr Globalität, also Globalisierung auf der digitalen Ebene, weil wir müssen miteinander klarkommen, aber wir brauchen auch mehr Lokalität. Wir brauchen eine regionale Zugehörigkeit, eine Identität. Also wir brauchen das eine und das andere. Und alles in Wirtschaft, Politik, Bildung, die Themen, die wir jetzt besprochen haben, geht für mich im Kern um eine Sache. Und das ist das Streben nach dynamisches Equilibrium. Wir wollen aus dem Balance was Absolutes haben. Wir wollen eine absolute Balance. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass jeder Mensch versucht, nach mehr Stabilität, mehr Balance, mehr, also ein besseres Equilibrium zu streben aus der Ausgangssituation von jetzt. Das heißt, wir sind permanent in die Optimierung und nicht in die Maximierung. Wenn ich optimiere für zukünftige Generationen, dann geht es mir jetzt gut, aber ich stelle sicher, dass die Zukunft auch enkelfähig ist. Und das ist der Quintessenz dieses Denken, dass wir uns von unseren Selbstverständlichkeiten befreien müssen, weil die Welt ist nicht so, wie wir denken. Was können wir wissen? Was können wir hoffen? Ja, es gibt vielleicht so etwas wie eine objektive Realität, da ist eine philosophische, verschiedene Schulen, die man da interpretieren kann, aber vielleicht gibt es ein Leben nach dem Tod oder eben keins. Das sind so Dinge, die könnte man theoretisch wissen. Aber wenn jeder Mensch sich von diesen Selbstverständlichkeiten befreien, dann können wir fundamental über diese Themen diskutieren und dann können wir eine gemeinsame, bessere Welt gestalten. Und das zweite Thema ist, dass wir brauchen eine deutlich größere Weltverständlichkeit, also wie die Dinge miteinander zusammenhalten. Wir lernen über historische Systeme in den Schulen, über Grenzen und Kapitalismus und Politik und alle diesen Geschichten lernen wir und halten und beharren, dass es so ist. Und dann erkennen wir, dass diese Systeme nicht kompatibel sind mit der Welt, in der wir leben, weil wir kein Verständnis für diese Welt haben. Und dann kommen dann die Paradoxien. Also wir haben so einen Clusterfuck, so einen gordischen Knoten an viele Paradoxien, die heute aufeinanderprallen und wir wissen damit nicht umzugehen. Und das ist eine gegenwärtige Herausforderung, das zu entflechten und da jetzt entweder radikal neue Ideen zu beleben oder die vorhandenen Systeme so zu optimieren, dass die auch zukunftsfähig sind. Und das, glaube ich, ist die gegenwärtige Herausforderung. Und das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage. So sagen, es geht nicht um das eine oder das andere, sondern es geht um sowohl als auch. Also wir brauchen mehr von dem einen und dem anderen und wir müssen das im Einklang bringen. Und da kommt natürlich so eine Art östliche Philosophie, da kommt so eine Art buddhistischer Leid, also keine orthodoxe Buddhismus in dem Sinne, sondern so ein bisschen mehr in der Richtung, wo wir uns hinbewegen müssen und ich glaube auch werden. Und diese Verbindung der westlichen, eurozentrischen Ansätzen mit der östlichen.
Anders, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie uns das genau gelingen kann, würde ich, weil du jetzt einiges gesagt hast und ich würde nochmal gerne versuchen, das zu greifen, anhand jetzt dieses Beispiels, was du mit den Paradoxien gesagt hast. Also nehmen wir mal dieses Gegensatzpaar von meinetwegen Chaos und Stabilität. Du sagst, dass es jetzt nicht die Lösung sein kann, zu sagen, oh mein Gott, ich flip aus, weil ich mit dem Chaos nicht zurechtfinde und sehne mich nach Stabilität, sondern dass ich eigentlich beides umarme, dass ich sage, das Chaos hilft mir vielleicht auch zu einem gewissen Ausmaß, dann mich weiterzuentwickeln und in einem anderen Bereich wieder eine gewisse Stabilität zu finden. Aber ich brauche eigentlich immer beides, um als Mensch auch existieren, wachsen, mich weiterentwickeln zu können. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, nicht nur als Mensch, also als Gesellschaft. Also wir feiern die großartigen Vordenker der Geschichte, aber viele von diesen was wir Innovationen nennen, waren Zufälle. Es waren kopierte Geschichten oder fehlerhafte Interpretationen, die zu was ganz Neuem geführt haben. Zerstörerische Kreation ist das, was wir brauchen, und das ist alles andere als stabil. Das ist radikal und fundamental radikal. Das brauchen wir auf der einen Seite. Andererseits brauchen wir natürlich auch viel mehr Stabilität, weil wir gelernt haben, wie fragil unsere Systeme geworden sind. Und das ist dann eine sozusagen Fokus auf beiden Seiten. Und das ist das, was wir heute brauchen. Solche Art des Denkens, dass wir nicht in Absolutheiten, sondern dass wir das parallelisieren.
Ja. Jetzt hast du auch gesagt, dass es uns an Menschen mangelt, die positive Visionen nach außen tragen. Du sagst, wir wissen gar nicht mehr, wofür man eigentlich steht, sondern vielmehr eher, okay, wogegen ist man? Wie kann uns das gelingen, wieder mehr solche Menschen, nicht zu schaffen, aber wo kommt das her? Wie kriegen wir das hin, eine Gesellschaft zu fördern, indem wir wieder mehr positive Leitbilder generieren, statt einfach nur uns kontra gegen was zu stellen?
Ich glaube zunächst mal, dass die Menschen, die solche großartige Ideen haben, also die intellektuellen Rebellen und Freaks, von denen es so viele gibt, die heute keine Bühne haben, dass wir denen Platz und Raum geben. Die Talkshows und die Protagonisten, die selbsternannten Experten, die kriegen ihre 5 Minuten, 10 Minuten, wo sie tweetfähig sein sollen mit einer politischen Agenda. Das ist nicht der Weg zu Fortschritt. Es gibt junge, talentierte Menschen, die radikale Ideen haben, und dass wir die auch Zeit und Raum bieten, um sich zu erklären und versuchen darzustellen, wie die die Welt sehen. Und dass wir dann im zweiten Schritt auch akzeptieren, dass es ist okay, falsch zu liegen. Also wenn wir die Gleichheit fördern wollen und nur versuchen durch Make America Great Again oder Cancel Culture oder Vogue-Bewegungen und versuchen da jetzt alles irgendwie anzugreifen, wo Schwächen sind. Wir sind fehltastische Wesen, wir machen Fehler und wir sind fantastisch in der Potenzialität. Aber wenn wir das wegsperren und versuchen, nur perfekte Menschen zuzulassen, was es nicht gibt, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Weil da werden wir nicht die Lösungen für den erforderlichen Fortschritt haben, und da werden wir in Stagnation, der dazu führt, dass eine protektionistische Bewegung kommt, populistische Bewegungen, wir kämpfen um die gleichen Ressourcen. Unser ganzes System ist auf Fortschritt und Wachstum ausgelegt, und da müssen wir die Menschen zulassen, die was Kluges, vielleicht ist auch was total Stupides, zu etwas Kluges führen könnte. Aber sobald es heute passiert, dann werden diese Menschen von Institutionen oder von Kritikern sofort angegriffen, weil das ist der kurze Weg zu Profit, die Menschen aus dem Weg zu fegen. Und das ist ja auch die Rolle der Philosophie. Das ist die Kunst, Unrecht zu haben. Und diese Kunst, Unrecht zu haben, das muss in Schulen, in Kindergarten, bei Führungskräften, bei Politikern, verletzliche, verletzbare Politiker, die echte Leader werden könnten, die sich trauen, auch vor den Menschen zu sagen, ich lag daneben, das fehlt überall. Wir sehen es in dieser Corona-Debatte, es gab einen Drosten, der jetzt viel rumgeerntet, ich nenne ihn ein professioneller Amateur, weil er professionell an der Sache arbeitet, und er sieht sich selbst in der Weiterentwicklung, er sieht sich immer als Anfänger, obwohl er eine sehr erfahrene Wissenschaftler ist, und korrigiert sich selbst. Und das ist die Kunst, die jeder Mensch leben sollte. Aber die Gesellschaft lässt es nicht zu. Und das wäre für mich die Antwort auf die Frage, dass wir eine gesunden Diskussionskultur wieder anfangen zu leben. Das fängt dabei den Nachbarn an, ja, dass wir mit dem Nachbarn klarkommen. Wir müssen nicht gleicher Meinung sein, aber wir müssen die Meinung zulassen, und wir müssen vor allem versuchen, die Meinung zu verstehen. Weil nur dann können wir unsere eigene Meinung manifestieren oder, wenn wir offen sind, auch revidieren und ändern. Und da fängt es für mich an. Und das ist eine Entgleisung, die in der Gesellschaft, die ich sehr kritisch beobachte.
Anders, wenn du jetzt darüber sprichst, dass es die Real Leader braucht und vor allen Dingen auch, dass es eine Möglichkeit geben muss, einen offenen Diskurs zu führen, dann stelle ich mir die Frage, wie können wir das vor allen Dingen mit Blick auf die heutige Zeit hinbekommen? Weil ich habe das Gefühl, wenn du jetzt auch sagst, mit den Nachbarn auch mal anderer Meinung sein, dass vor allen Dingen mit Blick auf das, was aktuell passiert, schnell passieren kann, wenn man mal eine Meinung zu frei äußert, man in eine Ecke gestellt wird und man sehr schnell irgendwie ein Querdenker, um nicht zu sagen Verschwörungstheoretiker sein kann. Wie können wir es schaffen, eine Kultur, eine Gesellschaft zu etablieren, wo das eine nicht das andere ausschließen muss, wo man freie Meinung äußern kann, ohne abgestempelt zu werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch eine große Herausforderung und ich glaube, das ist in der Tat nur zu lösen, dass Menschen wie du und da, die eine Plattform haben, die wirklich das auch fördern und auch einfordern. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das schon verstehen. Also wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, zukünftige Generationen, dass es eigentlich in dem Menschen selbst, glaube ich, an das Gute. Ja, also ich bin auch, ich glaube an der Sieg der Liebe, wenn man so will. Also ich bin da positiv gestellt, aber es gibt so viele externe Faktoren, die auf uns reinprallen, dass wir da ein bisschen taub und numm werden. Und ich glaube, dass die Aktivierung, dass wir gemeinsam so handeln, dass wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Clubhouse hernehmen, ja. Man kann Gutes und Schlechtes darüber sagen, aber eine Sache, was positiv aufgefallen ist, ist, dass dort wird der Credo aus Silicon Valley, aus den Andreessen und die ganzen Investoren gelebt. Und zwar, jeder darf sich aussprechen und es ist okay, eine andere Meinung zu haben. Klar, in Städten steht da auch Echokammer und Filterbubbles und die gleichen Leute werden auf der Bühne geholt. Es ist der gleiche Mechanismus, es ist klar. Aber im Kern, in dem Raum selbst, auf der Bühne, wenn man so will, wird jeder gehört, jede Meinung zählt und jeder hat einen respektvollen Umgang mit dieser Auseinandersetzung. Und das ist neu, medial gesehen. Das ist ein soziales Radiophänomen. Und ich glaube, darauf könnten wir weiter aufbauen. Und das sind die Meinungsmacher, die Nachkommen, die jungen Menschen, dass die mit einem respektvollen Umgang mit anderen Menschen diskutieren. Und die alte Garde mit Trump und Co., die werden ja irgendwann mal als Dinosaurier diesen Planeten verlassen. Und ich glaube, dass wir können heute durch inkrementelle Veränderungen und kleine Schritte, durch Vorbildfunktion, insbesondere junge Generation, zu einer zivilisierten Diskurs oder Debatte zurückkehren. Und das ist das wirklich, also glaube ich, dass es nur in diesen kleinen Schritten, also Meinungsmacher, in Gänze, Influencer, richtige Influencer, die Substanz haben, die Netzwerke haben, die Reach haben, einen Podcast haben wie du und sagt, wir gehen mit positiven Ansätzen voran und lassen auch andere Meinungen zu und lassen Menschen auch aussprechen. Und dann, glaube ich, kommen wir schrittweise in die richtige Richtung.
Du sagst auch, dass wir echte Leader brauchen. Und ich fand das ganz spannend, dass du da gesagt hast, du siehst Drosten zum Beispiel als einen professionellen Amateur. Was macht für dich einen echten Leader aus? Ist das diese demütige Haltung, sich auch mal irren zu dürfen? Oder wenn du von echten Leadern sprichst, was meinst du damit?
Ja, es ist eine Vielfalt an Dingen. Also ich nutze gerne den Begriff Handlungshelden. Also das Denken als selbstdenkender Mensch, aber als aktivierter Mensch, also ich tue auch was. Und der Handlungsheld ist keine heroische Superheld. Und ich glaube, dass diese Superheldengesellschaft, dieser große Chef, den man anbeten soll, der Allwissende, das ist jetzt längst passé. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt wir sprachen ja im Vorgespräch auch über den Hansi Flick von Bayern München. Und ich finde das sehr symbolisch. Warum hat Bayern München alles letztes Jahr gewonnen? Warum sind sie durch die Champions League gefegt? Weil sie die Fragilität im Unternehmen Bayern München erkannt haben und haben die Schwachstellen ausgebügelt. Also die haben sich nicht Pep Guardiola, Ronaldo oder Messi geholt, sondern die haben sich einen Hansi und die haben an die Fragilität, also der Weak Link, gearbeitet. Und das sehen wir auch mit der Corona-Pandemie. Wir leben in einer Welt der Weak Link und wir sind nur so stark wie unser schwächstes Glied. Und es scheitert an Masken. Also das simpleste Ding. Also wir sind nicht weitergekommen in 100 Jahren, als eine Maske auf den Kopf zu setzen und wir hatten sie nicht mal vorrätig. Und das zeigt dann im Endeffekt die Schwachstellen. Und das ist der Symbol für die heutige Unternehmer, zu sagen, schaut euch mal Bayern München an. Die haben es geschafft, dass ein Superstar wie ein Coutinho, der irgendwie 100 Millionen kosten soll, der kommt dann in der 85. Minute in eine Gruppe rein, wo er sich über den gemeinsamen Sieg freut, also über diese Euphorie und dieses Teamgefühle, also die Kultur, die da zugrunde liegt. Also er schmort nicht auf der Bank rum, sondern er akzeptiert, dass junge Menschen vor ihm stehen, weil er fühlt, dass er teilnimmt an was größer ist als die Summe der einzelnen Entitäten. Und das ist die Mannschaft. Und das ist ein Sieg für Leadership im 21. Jahrhundert. Was bedeutet das? Das bedeutet Verletzbarkeit, verletzlich zu sein, also Vulnerability. Vulnerability ist der Geburtsort von Kreation und Innovation. Das ist der Geburtsort von Vertrauen und Relationen. Alles zu überwachen, alles zu steuern, Transparenzschaffung, was wir in Unternehmen leben, schafft ja kein Vertrauen, es schafft Vertrauen ab. Und dieses Vertrauensgeschenk von Hansi führt dazu, dass die Menschen sich dann im System entfalten können. Auf der Spielwiese kreativ zu sein, also Unternehmen übertragen, wir brauchen so eine Art Trainingsplatz, einen Bolzplatz, wo wir uns austoben können, wo es okay ist, Fehler zu machen. Und dann auf dem Spielfeld funktionieren wir nur dann, wenn wir unsere Weaklings abschaffen und als Mannschaft funktionieren. Und in einem solchen Kosmos wachsen dann junge Menschen oder Menschen mit den natürlichen Kompetenzen, die Menschen mitzunehmen, in Gänze zu führen, inspirieren. Und das ist keine klare auf einem Aktivität oder sagt, ich bin jetzt Leader, sondern es ist etwas Natürliches. Was wiederum bedeutet auf Unternehmen übertragen, dass der einzige Chef im Unternehmen ist das Projekt. Und wir sind nur so erfolgreich wie dieses Projekt, also die Champions League gewinnen, das Spiel zu gewinnen, was auch immer. Und innerhalb dieses Projektes wachsen natürliche Gebilde. Das kann ein 19-jähriger Bursche sein, der auf einmal Mannschaftskapitän ist, weil er hat sich auf dem Spielfeld im Trainingsbetriebe als Leader herauskristallisiert. Und das kannst du nicht auf einen Punkt zurückführen, sondern es ist ein Teil der Kultur, Teil aus dieser natürlichen Entwicklung. Und Leader können geboren werden, aber kann es auch trainieren. Das heißt, du lernst dann mit diesen Fähigkeiten umzugehen. Und da können wir natürlich eine Fülle an Skills. Ich meine, natürlich musst du kompetent sein. Du musst ein gewisses holistisches Verständnis heute mitbringen, also kein Experte sein. Und du brauchst halt vor allem diese Demut und sagst, du, das fühlt sich komisch an. Du hast mich voll erwischt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Egal, wie viele dazuhören, aber dann wiederum im gleichen Atemzug die Aufgabe anzunehmen und sagen, ich gehe nach Hause und ich lese nach, ich denke drüber nach. Lass uns mal morgen uns zusammensetzen, da bin ich vorbereitet und dann sprechen wir über dieses Thema. Und so entstehen unfassbare Relationen und ich glaube, das ist so die Fähigkeiten, kompakt gesprochen, was ein Leader im 21. Jahrhundert benötigt. Wissen gibt es überall, das kann der Computer sein, der wird validiert und so weiter. Menschen, die mit Menschen können, wird immer wichtiger und da zählen natürlich Psychologie, Philosophie und Kunst dazu. Und das zu paaren mit Technologie oder das Ingenieurswesen ist im Quintessenz von Unternehmertum und auch letzten Endes Leadership. Also wir brauchen in Zukunft ganz viele Kulturingenieure, also die das Ingenieurswesen beherrschen, aber auch Menschen, die Menschen verstehen. Und ich glaube, das ist auch der Erfolg von Hansi Flick letzten Endes. Der ist fachlich gut, aber der ist ein Mensch, der Mensch versteht und bringt dann diese Komponente von Kunst, Philosophie und Psychologie, ohne das mal so fachlich zu clustern, bringt er zusammen und daraus entsteht ein gemeinsamer Erfolg. Und das wäre für mich so dann die längere Antwort auf dieses Thema Leadership in Bezug auf diese praktischen Beispiele, wo wir sehen, dass es heute funktioniert.
Ich finde das richtig schön, dass du das Beispiel jetzt von Hansi aufgegriffen hast, weil Hansi ist für mich ein Beweis dafür, wie in einem Bereich, was häufig als Haifischbecken und Ellenbogenkultur bezeichnet wird, der durch Menschlichkeit gesiegt hat, der die Spieler als Menschen gesehen hat und nicht als Rennpferde, was man auch häufig in dem Kontext hört, oder als einfach nur Leistungsmaschinen, und dadurch bewiesen hat, dass selbst in einem Verein wie Bayern München, die ja immer für allerhöchste Leistungsansprüche stehen, die größten Erfolge feiern konnte. Und wir haben ja im Zuge unserer Leaders von Morgen-Reihe da mit Hansi auch zusammen was entwickelt. Deswegen hatten wir auch darüber gesprochen. Und ich finde es ganz spannend, weil du ja auch im Leadership-Bereich einiges machst und jetzt auch schon ein paar Skills angesprochen hattest, die für die Leader der Zukunft relevant sind. Und wir hatten auch darüber gesprochen, du hattest ja das Thema aufgegriffen des Lernens. Also du hattest ja gemeint, es gibt eine Schule im Schwarzwald, glaube ich, die das sich sehr stark in den Vordergrund gerückt hat und auf die Fahne geschrieben hat. Und ich stelle mir die Frage, wie kann man das Lernen, also diese Skills zu vermitteln? Was glaubst du, macht diese Schule besonders und wie kann ich es auch heutzutage hinbekommen, einmal diesen Meta-Skill, das Lernen zu lernen, wieder zu erlernen? Und wie kann ich diese relevanten Zukunftsskills aus Leader-Perspektive dann mir aneignen?
Also ich glaube, einerseits, wenn wir auf dem Hansi weitermachen, ja, es ist ja nicht gesetzt, dass er die nächsten 30 Jahre erfolgreich ist in einem endlichen Spiel, nämlich Fußball. Es geht ja um endliche Ergebnisse und die Wirtschaft ist ja unendlich. Also es gibt ja von James P. Carr's die Philosophie aus, ich glaube, 86, sein Buch über Finite und Infinite Games. Also es gibt mindestens zwei Formen der Spiele, also endliche Spiele und unendliche Spiele. Und die Wirtschaft ist ja was Unendliches. Während du jetzt bei einem Ergebnis 11 gegen 11, klare Regeln, verrückte Zuschauer dann irgendwann mal wieder in Zukunft und dann gibt es ein Endergebnis. Das ist Fußball. Aber die Wirtschaft ist ja gar nicht so. Das ist ja total dynamisch und fluid und ähnelt viel mehr die Quantenphysik als diese lineare und starre Modelle. Aber auch im Fußball, wenn du einen Jürgen Klopp zum Beispiel hernimmst, ja, siehst du ja, wie schnell sich das auch verändern kann. Der hat jetzt, glaube ich, 6 Heimspiele in Folge verloren. Die stehen vor der größten Krise seit 100 Jahren. Und er ist, also du hast diese Ambivalenz zwischen das schlechteste Ergebnis, die Liverpool je hingelegt hat, zu Hause, und du hast die beste Erfolge der Geschichte, der Vereinsgeschichte. Ja? So, ja. Wie gehst du damit um? Also glaubst du an die Zukunft da oder musst du was verändern? Und das ist halt diese Ambivalenz, und ich glaube, im Kern musst du eine Philosophie vertreten, wofür du stehst, und der darf sich nicht ändern. Weil die äußeren Faktoren, die er auf Klopp jetzt reinpackt, kann es natürlich sein, dass er dadurch diese Leader-Rolle verloren hat, aufgrund dessen, dass so viele Verteidiger oder, keine Ahnung, Spieler verletzt waren. Aber vielleicht kriegst du es auch nicht mehr hingebogen, und da brauchst du auch eine Veränderung. Und deswegen ist das, diese Umfeld spielt natürlich eine wichtige Rolle, und das ist eine sehr komplexe Zusammensetzung. Aber ich glaube, die Grundbasis, woran glaubst du, wofür stehst du, das ist dann die Grundphilosophie, die du vertreten musst. Also der Hanse wird dann durch einen wie auch immer gearteten Person ersetzt, der für eine Grundphilosophie steht, wenn er keinen Erfolg mehr hat. Weil wir haben ja, die erste Phase war ja die disziplinäre und autoritäre Führungsstrukturen, auch im Unternehmen, hierarchisch, top-down, command and control, überwachen, steuern. Das war die Disziplinärgesellschaft. Und die wurde jetzt dann in den 90ern abgelöst durch diese motivational speakers und Inspiration und noch mehr Leistung und so weiter und so fort. Und irgendwann funktioniert das auch nicht mehr. Und jetzt kehren wir halt zu so einer, ja, du brauchst eine gewisse Fähigkeit, auch Menschen mitzunehmen. Also du glaubst, diese Sparre der Rhetorik, also Ethos, Pathos, Logos. Du kannst nicht nur die rationale oder die kognitive Fähigkeiten bespielen, also du musst auch die inspirative, und du musst dich artikulieren können, du musst auf den Mensch eingehen können. Und ich glaube, diese Fülle als Leader, den musst du beherrschen, und das muss der Grundphilosophie sein. Du kannst nicht diese Struktur der Autoritäre, das funktioniert nicht mehr. Und Rainer Hampelmann, der jeden Tag zur Höchstleistung die Menschen motivieren soll, das funktioniert auch nicht, weil jetzt sagt der Mensch, ich brauche meine Freizeit und ich habe das noch und habe meinen Yogakurs und was habe ich noch alles. Und diese Mischung ist so diese Herausforderung, wo jeder Mensch, und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin besprochen hatten, über die dynamische Balance, also dynamisches Equilibrium. Und das ist immer eine ständige Pendulum hin und her, wo mit dem Erfolg du natürlich überkompensierst in eine Richtung und musst dagegen steuern. Und das ist natürlich in einem extern getriebenen Umfeld, zum Beispiel im Fußball, ja schwierig. Es heißt aber nicht, dass es nicht der Erfolgsformel auf Dauer ist. Und somit brauchen wir diese Art der Kulturschöpfung oder Schaffung, und wir brauchen dann ein Glauben an unsere Grundphilosophie, welche Menschen möchten wir haben in unserem Umfeld. Und ich glaube, da sind so viele externe Faktoren, die eine Rolle spielen, aber im Kern geht es darum, also für was stehe ich? Und das muss den Menschen auch klar sein. Und das ist jetzt, ob es gut läuft oder nicht sein. Also diese Authentizität, was alle jetzt mal leben wollen, ja, das kannst du nicht sagen, ja, ich bin authentisch oder ich möchte authentisch sein, sondern entweder du bist es oder du bist es nicht, weil der Empfänger entscheidet über die Wahrnehmung und nicht der Sender, ja. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für alle Menschen. Was ist das denn? Also was sind so meine 3 Grundwerte für dem, was ich stehe? Und das siehst du ja auch bei vielen Leadership-Trainings und so. Man definiert ja eine Fülle an Werte, für 20 Werte und hier Vision und da nochmal jenes. Das ist nicht erforderlich. Wir brauchen 1, 2, maximal 3 Dinge, wo du sagst, nachts um 4 kannst du mir da in die Pranke stellen. Und das bin ich. Und wenn die Menschen das spüren und verstehen, dann wollen sie mit dir arbeiten. Da bist du in der Mentorfunktion. Da bist du ein Leader, weil du weißt genau, dafür stehe ich mit meinem Namen und dafür bin ich auch haftbar. Und das sind die 1, 2, 3 Dinge, die sind mir wichtig. Und alles andere ist, lass uns da in Form finden. Und das ist halt mit Verständnis für, wie Menschen ticken und auch Leadership, glaube ich, sehr viel zu tun.
Du hast jetzt viele Punkte genannt, die deiner Ansicht nach wichtige Qualitäten für einen Leader sind, und gleichzeitig plädierst du ja für ein neues Wirtschaftsmodell. Also du sagst ja ganz stark, wir müssen radikal unsere Wirtschaft neu denken. damit wir eben auf diesem Planeten mit begrenzten Ressourcen auch weiterleben, weiter wirtschaften können. Und dein Begriff dafür ist die Quantenwirtschaft, wo, wenn ich dir jetzt zuhöre, die Leader, die Fähigkeiten, zum Beispiel der Umgang auch mal mit Ambivalenzen, das aushalten zu können, das in sich annehmen, integrieren zu können, relevant ist. Wie lässt sich denn, also vielleicht kannst du erstmal erklären, was die Quantenwirtschaft ist und dann vor allen Dingen auch, lass uns darüber sprechen, wie es möglich sein kann, in einem Modell, wo doch sehr viele an diesem Old Economy festhalten und ja fast also mit aller Kraft versuchen, das Neue nicht zuzulassen, wie wir diese Widerstände überwinden können.
Ja gut, also wir verstehen ja, dass die Old Economy nicht mehr funktioniert, also haben wir die New Economy kreiert. Und die New Economy hat ja nur eins gemacht eigentlich, die hat gesagt, Hoffnung ist Globalisierung, wir exportieren mehr und wir haufen Technologie und macht es noch radikaler und noch brutaler und verratet und jachten für alle. Das war der Traum von Silicon Valley. Und jetzt sehen wir, das funktioniert ja definitiv nicht, zumindest meine heutige technologische Ausgangssituation. Also kommen da Begrifflichkeiten wie Nachhaltigkeit, wird aufgeladen mit Sustainability und New Work und alle diese Buzzwords, die wir alle so lieben. Und dann kommt irgendwann Verständnis dafür, was es ist, was wir eigentlich machen. Also das ist im Endeffekt, wir haben alles auf die Endlichkeit ausgelegt und verstehen, dass eigentlich das unendlich. Und diese Unendlichkeit, das, was ich vorhin sagte, baut auf der Philosophie von James P. Cars mit Finite und Infinite Games. Also es geht gar nicht darum, mehr zu gewinnen oder zu verlieren. Es geht darum, möglichst lange mitzuspielen. Und das ist ja diese Begrifflichkeit der Enkelfähigkeit, ist fast eigentlich die Unendlichkeit viel greifbarer für die Menschen. Wenn ich sage enkelfähig, wow, da kann ich mir drunter was vorstellen. Das ist auch schön, aber das ist im Endeffekt das Gleiche wie die Unendlichkeit. Das heißt, ein Unternehmen, der nicht da optimiert, um heute möglichst profitabel zu sein, sondern optimiert, um möglichst lange bestehend zu bleiben. Also wenn es dieses Unternehmen gibt in 200 Jahren, dann kannst du davon ausgehen, dass es auch ein bisschen Geld verdient hat. Und ich bin ja nicht gegen Kapitalismus und Profit, aber es muss eine gesunde Basis sein. Es muss eine gewisse Balance oder ein Streben nach Balance sein. Deswegen sprechen wir davon nicht Maximize Shareholder Value, sondern Optimize Stakeholder Value oder for all stakeholders. Und das beinhaltet natürlich, dass auch ein großer Amazon in Bad Hersfeld oder wo die sitzen, die müssen sich irgendwann zwangsläufig nicht nur mit den Gewerkschaften auseinandersetzen, weil das ist ja das sinnlose Tue, sondern die müssen sich lieber mit der Region auseinandersetzen. Also den Schachverein oder den Tischtennisverein und die Kultur in der Region. Also ich habe eine Regionalität im globalen Kosmos. Und das ist dann die Stakeholder, die involviert sind. Die Familien, die Vereine, alles, was herangeschlossen ist, das gehört automatisch zum Bestandteil meines Unternehmens. Ich kann dort nur erfolgreich sein, wenn ich alle Stakeholder mit einbeziehe. Und da gehört natürlich auch Mutter Natur mit dabei. Und das ist ja das, was wir mit Ludwig Erhard und Wohlstand für alle. Ludwig Erhard hatte die Kalküle für die Natur nicht mit in seinem Wohlstand für alle. Und deswegen war das eine sehr interessante und eine sehr gute, auch ausgelegte Grundphilosophie, nachdem wir in Deutschland auch sehr erfolgreich und auch vor allem einen sehr großen Wohlstand erreicht haben. Aber wir erkennen so langsam, dass wir in einen ökosophischen Zusammenhang auch dieses Thema der Nachhaltigkeit oder Kreislaufwirtschaft berücksichtigen müssen. Und das ist alle ein Bestandteil der Quantenwirtschaft. Also einerseits, dass wir einen Bewusstseinswandel haben, dass wir vielleicht nicht Chardonnay und Canapé zu jeder Mahlzeit genießen müssen. Wir können uns ein bisschen limitieren, aber auch mit der Erkenntnis, limitieren ist nicht die Lösung, aber wir können uns nicht genug limitieren. Also wenn alles so konsumieren würde wie wir, dann bräuchten wir 3-4 Planeten und mit dem Wachstum in Afrika und in Asien ist das nicht machbar. Also brauchen wir eine gewisse, eine gewisse Ende der Dekadenzgesellschaft der Westen brauchen wir. Andererseits brauchen wir eine perfekte Kreislaufwirtschaft. Also alles muss wiederverwendbar gemacht werden. Wir kaufen keine Glühbirnen, die nach 1000 Stunden dann irgendwie getauscht werden müssen, sondern wir zahlen nur für Licht. Und irgendwann ist die Energie auch kostenfrei und dann hat es eine komplette Nachhaltigkeit, weil der Hersteller ist gezwungen, da diese Materialien wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Und dann sonst verdient er kein Geld. Das heißt, Ökologie und Ökonomie schließen sich nicht aus, sondern sind sogar interdependent und ist die einzige Basis, um überhaupt positiv zu wirtschaften. Das muss das Ziel sein. Also das darf kein Verzicht sein, ökologisch oder ökosophisch zu arbeiten, sondern es muss dann ein Profitmodell sein. Und wir erkennen ja heute, dass Unternehmen, die so arbeiten, auch Gewinne erzielen. Und der dritte Punkt ist natürlich die Radikalität in der Neuschöpfung von neuen Geschäftsmodellen. Also wenn wir alles auf der unteren Stufe der Maslow'schen Bedürfnispyramide, also nämlich den materiellen Bereich, legen, dann konsumieren wir Ressourcen. Und diese sind endlich, zumindest mal nach dem jetzigen Kenntnisstand und jetzige Technologie. Also sollten wir versuchen, auch Geschäftsmodelle, die dann in immateriellen Güter vorhanden sind. Und da sehen wir so Dinge wie Headspace und Meditations-App, die höchst profitabel sind und kaum Ressourcen verbrauchen, wo wir dann in Meditation und auch zwischenmenschliche Themen wie auch Liebe, vielleicht auch Empathie, Compassion, Mitgefühl, alle diese Dinge, dass das auch ein Teil des Wirtschaftssystems ist in der Profitabilität. Und natürlich in dem Kontext auch brauchen wir radikale neue Technologien. Also Technologie wird die Menschheit retten. Das ist die einzige Möglichkeit nach vorne. Aber gleichzeitig ist es auch eine existenzielle Bedrohung. Und das ist alles Teil der Quantenwirtschaft. Warum die Quante? Weil ich sehe halt eine Bindung zwischen dieser Energie oder dieser Welle und Potentialität, die anders ist als diese endlichen, starren, linearen Systeme, auf denen wir alles aufgebaut haben. Also in anderen Worten, die Wirtschaft ist viel ähnlicher Quantenphysik als die starren Strukturen und Systeme, die wir haben. Es ist Potentialität, das ist eine Welle an Möglichkeiten, wo wir eine fluidere Gesellschaft haben, ist dynamisch, elastisch und nicht starr und steif, wie der Kapitalismus auf der Brutalität der Technologie ausgelegt war. Also ist das auch eigentlich Quantenwirtschaft ein Ansatz, wo wir streben nach einem humanistischen Ansatz des Kapitalismus. Eine Verbindung zwischen westliche Fortschrittspolicies mit östliches Denken in einem Zusammenspiel zwischen eigentlich Oxymorons oder halt Paradoxien, die dann in eine fluide neue Betriebssystem, der kein Ziel ist, sondern ein Weg. Also wir sind immer auf dem Weg zu einer Quantenwirtschaft und wir befinden uns nicht in einer Quantenwirtschaft.
Und um da jetzt hinzukommen, wird ja ganz oft davon gesprochen, dass es einen Bewusstseinswandel braucht. Und immer wenn ich das höre, es braucht einen Bewusstseinswandel, damit wir die Natur mit eindenken und einberechnen. Stelle ich mir die Frage, es wird immer von diesem Bewusstseinswandel gesprochen, aber es wird ganz selten darüber gesprochen, was das eigentlich heißt und wie man so einen Bewusstseinswandel herbeiführen kann. Ich finde das ganz schön, wie der Frederic Laloux in seinem Reinventing Organizations oder auch in Ken Wilber diese Stadien beschreibt, aber ich finde, es ist unheimlich schwierig, das in der Breite so greifbar zu machen, dass man das auch versteht und sagt, ah ja klar, das ist es, was es braucht, wenn man von Bewusstseinswandel spricht.
Ja, das ist ja relativ einfach. Wir fallen ja immer in die gleichen Muster. Und das ist ja für keinem, auch für mich, ist unmöglich, nicht da in irgendwelchen Cluster oder Labels durchzukehren. Wir wissen nicht, was Bewusstsein ist. Ist es ein emergentes Phänomen? Also, wo, das gibt viele Theorien, aber wir wissen es nicht. Und das zu wandeln oder Bewusstseinserweiterung, also eine Stufenklassifizierung von irgendwas, was wir nicht wissen, ist per se nicht möglich. Also, von daher nehmen wir Begrifflichkeiten als sozusagen so Knigge oder halt Gattungsbegriffe, mit denen man spielen kann. Aber ich gebe dir recht, es ist schwierig, da eine Veränderung herbeizuführen. Also es wird so salopp gesagt. Aber ich nehme ein paar konkrete Geschichten. Also wenn wir zum Beispiel an die Greta Thunberg, die eine Ökohysterie verbreitet, das rüttelt ein paar alte weiße Männer wach. Und vielleicht ein paar philanthropischen Ansätzen an späten Tagen für schlechtes Gewissen. Aber was wir eigentlich brauchen, ist utopischen Ansatz. Also eine positive Leitidee, wie wir das schaffen können. Und das war interessant zu beobachten letztes Jahr in Davos beim World Economic Forum, dass ganz viele diese junge Menschen, die auch eingeladen waren, die mit konkreten Projekten kamen, also diese tollen Initiativen von jungen, talentierten Menschen, die wirklich positiv die Welt in Gänze retten wollen, durch Initiativen, ist viel, viel nachhaltiger und greifbarer als eine Greta Thunberg, die durch die Welt reist und schreit. Und ich glaube, sie hat ihren Zweck erreicht. Also sie hat ein bisschen was für mediale Aufmerksamkeit, Sensibilisierung. Aber im Endeffekt geht es darum, wir müssen was spüren. Also wenn wir sehen, ein blutiger Wal in Norwegen und holen da 40 Plastiktüten raus und sehen das live im Fernseher und spüren diesen Veränderungen, also was da auf dem Planeten richtig abgeht, dann kommt auch Handlung. Also diese Aktivierung. Oder wir haben halt junge Menschen, die Projekte umsetzen, die anderen inspirieren. Da kommt auch eine Handlung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu einem Wandel, also so eine Bewusstseinserweiterung. Das muss gespürt und gelebt werden. Und dann kommt dann die Veränderungen. Also erst kommt die Aktivierung und dann kommt die Veränderung. Und das ist das, wenn ich über Bewusstseinswandel spreche, geht es über die Initiativen, die wir alle rausbringen wollen. Das Fördern mit Gelder für junge, talentierte Menschen, die positive Dinge haben wollen. Und da kommen wir in diese Debatten rein, wo wir halt medial jetzt bestreiten, ob Batterien nachhaltig sind und so weiter und so fort. Und das finde ich halt sehr schade, dass wir da komplett gegen diese Entwicklung bewegen, wenn wir irgendwelchen Experten in Talkshows reinsetzen, die Zusammenhänge der Technologie nicht verstehen. Ich nehme mal ein brutales Beispiel. Fliegen ist was ganz Schlimmes. Ich fliege sehr gerne, muss ich ehrlich gestehen, weil ich da meine Ruhe habe und sitze da drin. Das Problem mit dem Fliegen ist, und da können wir wieder bei dem Limitieren, wenn wir aufhören zu fliegen, so wenig wie es geht, dann haben die Airlines nicht genug Geld, um eine Umstellung herbeizuführen. Wenn wir glauben, dass das eine technologische, kurzfristige Lösung ist, dass wir Fliegen abschaffen können, also wer das glaubt, ja, der muss mal ein Konzept vorlegen, weil der glaubt, wir können das so abschaffen, dass es wirklich nachhaltig bleibt. Also bleibt ja nur eine andere Option, salopp gesagt, viel mehr zu fliegen, damit die richtig viel Geld verdienen, weil deren Interesse ist es ja auch, ökologisch zu fliegen, also günstiger auch zu fliegen, also elektronische Flugzeuge. Aber das kostet halt einen Haufen Geld. Und das ist ja das, was wir Elon Musk als eine der wenigen, sagen wir mal, erwachsene Menschen auf diesem Planeten, der geht so radikal vor und rüttelt dann die ganze Automobilindustrie, die alle wissen, dass die umstellen müssen, aber natürlich erst bei dem Profit der alten Fahrzeuge und der Produktionsbetriebe, weil es so viel Geld kostet. Und dann, wenn es dann anfängt, dann geht es natürlich sehr schnell. Und da kommen die Experten und sagen, ja, Kinderarbeit, seltene Erde in Afrika, Batterien sind gar nicht so nachhaltig. Wir haben jetzt Studien. Ja, die Studien bauen auf Batterien, die vor 5 Jahren produziert wurde, wo ich eine Rückwärtsanalyse mache, die ich linear nach vorne projiziere. Und das ist, also als Wissenschaftler, als Experte im Fernsehen oder in Zeitungen sowas zu äußern, zeigt für mich eine unfassbare Naivität und ein mangelndes Verständnis für exponentielle Technologien. Also Elon Musk könnte heute alle Batterien austauschen, wenn es ökonomisch möglich wäre, und könnte eine Batterie reinmachen, die 1 Million Kilometer hält. Das ist die Technologie, die wir haben. Und diese Haltbarkeit, die steigt ja auch. 1000 Kilometer, dann sind es ja, und da geht es nicht in linearen Schritten, sondern dann gehst du von 1000 Kilometer auf 10.000 Kilometer. Und dann auf einmal ist es unvorstellbar und dann ist es halt kurzfristig, ja, dann überschätzen wir vielleicht den Effekt, aber langfristig unterschätzen wir. Also geht es ja darum, möglichst schnell in die Langfristigkeit zu kommen, also müssen wir es mehr fördern. Und ich sage nicht, dass Batterien die Ende der Technologie ist. Vielleicht gibt es Wasserstoff und wir fliegen in der Luft oder keine Ahnung, aber diese Schritte müssen erst begangen werden, damit wir hinkommen. Und das ist bei allen nachhaltigen Energieformen. Wir brauchen eine Radikalität in der Umstellung, um aus der Krise zu kommen. Und da fehlt es an Verständnis bei Politikern, bei vielen Experten und selbsternannten Vordenker. Und das finde ich schade. Und da bringt die junge Menschen viel mehr Wissen und viel mehr Verständnis dafür. Und die sollten da lieber in den Talkshows sitzen und das ganze Thema aufklären, als viele von denen, die das noch nicht verstanden haben. Und das ist, glaube ich, die Frage auch ein bisschen länger beantwortet, aber es ist ein ganz wichtiges Thema für mich, dass wir mit Verständnis und nicht nur mit Halbwissen und Halbbildung, wie Adorno das so schön sagte, dann ist die Unbildung dann doch besser. Und ja, das ist ein ganz wichtiges Anliegen.
Ich finde das einen ganz spannenden Punkt, was du gerade gesagt hast. Ich habe gestern mit Harald Lesch zu dem Thema gesprochen, weil der wird bei unserer nächsten Leaders von Morgen-Reihe mitwirken. Und der hat auch gesagt, wenn wir unser Wirtschaftsmodell von heute auf morgen sofort umstellen wollen, würde das gar nichts bringen, weil wir müssen erstmal schauen, wie wir einerseits die Kurzfristigkeit und die Langfristigkeit zusammendenken können und wie wir es schaffen, in dem bestehenden System in den nächsten Jahren uns so aufzustellen, dass wir dann langfristig Dinge ändern können. Also mit Beispiel, was du gesagt hast mit dem Fliegen. Wenn wir von heute auf morgen sagen, radikal, wir fliegen gar nicht mehr, dann ist das natürlich auch keine Lösung.
Das wäre eine Lösung, wenn es praktikabel wäre. Und das ist das, was ich nicht sehe. Das ist genauso wie der, also du hast ein Konto mit deinem Verbrauch. Ja? Mhm. Was tust du und was nimmst du raus? So. Und ein Mensch, der sich limitiert, so einen kommunentreibenden, spirituellen junger Mensch, der rast mit einem uralten Wohnwagen quer durch Europa und sagt, ja, ich bin der nachhaltigste Mensch überhaupt, weil ich nichts konsumiere, dann sage ich, okay, du tust auch nichts dafür, für die Veränderung. Das heißt, du brauchst die Straßen, die müssen da sein, du brauchst die Tankstellen, du brauchst dieses Fahrzeug. Das heißt, du bist mit einem ganz geringen Konsum, bist du im Minus. Während ein Mensch, der vielleicht viel fliegt, aber auch in Projekte investiert und neue Technologien sich dafür einsetzt, hat einen hohen Verbrauch, aber einen deutlich höheren Beitrag. Und das ist der Hebel bei dieser Geschichte, ist, dass ein Microsoft oder halt diese großen Unternehmen, die können so viel CO2 aus der Luft holen, dass es nicht darum geht zu limitieren, sondern die gehen ins Negative. Also die wollen klimaneutral sein bis 2025, das ist gar nicht so weit weg. Aber die wollen bis 2030 das gesamte CO2 aus der Luft geholt haben, die sie verursacht haben seit Anfang des Unternehmens. Das heißt, wir sind in der Lage, eine globale Klimaanlage zu bauen, aber es setzt halt immense Investitionen voraus. Und ich sage nicht, dass der kleine einzelne Beitrag nicht wichtig ist. Im Gegenteil, es ist wichtig, der kleine einzelne Beitrag, wenn wir alle was täten, wäre es unfassbar wichtig. Aber diese großen Projekte, also eine ganze Industrie, wie die Automobilindustrie oder auch den Flugverkehr umzustellen, ja, das fordert gewaltige Risiken und gewaltige Investitionen und die müssen irgendwo herkommen. Da brauchst du verrückte Unternehmer wie Elon Musk, der alles auf das Spiel setzt. Das ist die Radikalität beim großen Konzern, die besteht, schwierig. Beim Startup und so möglich, aber da brauchst du wieder den Aufbau. Also so ein Unternehmen aufzubauen, brauchst du halt 30, 40 Jahre normalerweise. Ja? Und das muss, diese Zusammenhänge müssen verstanden werden. Und dann kommt man vielleicht zu dem Ergebnis, zu sagen, es muss erstmal schlimmer werden, bevor es radikal besser wird. Und das wäre ein Ansatz. Das ist ein anderer Ansatz natürlich, aber in dieser Art müssen wir auf jeden Fall darüber diskutieren und auch überlegen, also was sind die Lösungen? Weil wir brauchen neue Technologien und die kommen nur durch, dass wir den alten Technologie ersetzen. Das ist genau wie die Internetleitung von der Telekom. Klar könnten sie alle uns auf eine Superleitung beamen, aber die müssen erstmal die alte finanziert haben, weil die Investitionen getätigt haben. Und das muss erstmal abgeschrieben werden, damit das Unternehmen einigermaßen gut verdient. Und wenn das im Balance ist, das ist okay. Und dann ist es natürlich, je schneller die das finanzieren, je schneller kommen auch die bessere Technologien.
Du hast ja jetzt gesagt, dass um so einen Wandel vor allen Dingen im Verhalten beizuführen, brauchst du vor allen Dingen zwei Dinge. Das heißt ja immer, dass wir eigentlich schon alles wissen, nur wir wissen nicht, wie wir es dann umsetzen. Und du hattest jetzt von einerseits positiven Beispielen gesprochen, die einen inspirieren, dann zu sagen, man handelt anders, und gleichzeitig Bilder oder Impressionen von außen, die uns was spüren lassen, wo wir merken, wow, okay, da muss sich was tun. Würdest du sagen, dass das so die zwei größten Hebel sein könnten, um eine Veränderung im Handeln herbeizuführen, dass ich sage, einerseits sehe ich durch positive Beispiele da draußen in der Welt, das kann ja so ein bisschen das Zugbild sein, wodurch ich mich inspiriert fühle, und andererseits so ein bisschen diese Pain-Motivation, wo ich merke, dass durch das Handeln, wie es aktuell stattfindet, passieren Dinge draußen in der Welt, die keiner wollen kann.
Ja, du hast vor 10 Minuten hast du was Wichtiges gesagt. Es ging darum mit den Kindern, und du warst bei dieser Philosophieschule in Schutterwald, glaube ich, heißt es. Und ich glaube, wir sollten aufhören, Menschen abzutrainieren, neugierig zu sein und Dinge zu probieren. Und dann zu lernen, ein Zusammenhänge zu verstehen und holistisch daran zu gehen. Der Bruce Dickinson, der Leadsänger von Iron Maiden, das ist eine der kreativsten Unternehmen, den ich kennengelernt habe. Der ist auch selbst Pilot, ist die Bären durch die Welt geflogen, ist ein Künstler, geht auf die Bühne und schreit und setzt sich dann mit seiner Pilotenkappe und fliegt das Ding zurück, baut irgendwelche Unternehmen auf, die komplett verrückte Technologien einsetzen, auch in der Luftfahrtindustrie. Und der hat ein Buch geschrieben, Was macht diesen Knopf? Ja, das war so sein ganzes Thema, so einen roten Button. Und ich hatte gestern Abend das Erlebnis mit meiner Tochter. Sie ist jetzt 4 Jahre alt und wir waren gerade einkaufen und fahren dann so eine Rolltreppe runter. Und auf einmal bleibt die Rolltreppe stehen. Und dann gucke ich nach hinter mir und dann stand sie und genau auf der Höhe war ein roter Knopf. Und sie sagt, ja, was macht diesen Knopf? Und dann hat sie das Ding zum Stoppen gebracht. Ja. Und das ist, wir sollten aufhören, die Kinder diesen Dinge, diese Fähigkeiten, die uns mit vom Geburt aus gegeben werden, das Explorative, das Probieren, das Neugierigsein, das mit anderen zu spielen, lernen, also spielend zu sein im Unternehmen, ja, in Gesellschaft, in Wirtschaft. Das sind die Dinge, das muss gefördert werden. Und das ist ja ein Teil dieses Kollaboration, Co-Kreation, des Kreativität. Das ist auch das, was mit Hansi Flick, diese Spielwiese. Klar, wir müssen unterscheiden zwischen, wann es funktionieren muss. Also ich brauche keinen Kreativpiloten im Anflug auf Frankfurter Flughafen, der was Neues ausprobieren möchte. Und ich brauche keinen Oberarzt, der dann beim auch von den Herz-OP da irgendwelchen Kreativeingriffe macht, sondern das muss funktionieren. Aber dann gibt es halt Trainingsplätze und Situationen, wo wir Kulturen schaffen, wo Menschen sich ausleben können, wo sie was probieren können. Und ich glaube, das fördert unser Gehirn, das fördert unsere Zusammenarbeit und das bringt uns letzten Endes auf neue Lösungen und neue Antworten und auch zu neue Fragen, die wir noch nicht gestellt haben. Also dieses Mut, aus dem Bekannten ins Unbekannte zu gehen, das muss gefördert werden. Und wir machen ja umgekehrt. Wir gehen mit der Risikobewertung, wir gehen in Analyse, wir versuchen Absolutheiten, clustern, ja, du meinst das, du meinst jenes. Nein, ich meine was Neues. Ich kann dir nicht sagen, ich kann keine Begrifflichkeit geben für irgendwas, was wir noch nicht ausgearbeitet haben. So, und da ist die Limitierung durch die Begrifflichkeit schon gegeben. Die Kategorisierung folgt, ohne dass wir das Endergebnis erreicht haben. Und das wäre für mich ganz wichtig, dass wir aufhören, junge Menschen diese Skills auch abzutrainieren. Ja? Mhm. Also was macht dieser Knopf?
Ein Begriff, den du ganz oft benutzt, ist Radikalität. Was sagt er für dich? Wieso ist er dir so wichtig? Also was bedeutet radikal neue Technologien, radikal neue Geschäftsmodelle? Was würde dieses Kriterium für dich ausmachen? Also wann kann man von Radikalität sprechen?
Ja, ich glaube, das liegt eher in meine norwegische Herkunft und den Sprachgebrauch. Also das ist eigentlich ein armutszeuglich in der Artikulation. Also das ist, dass ich nicht gut genug artikulieren kann und mache und dann verfalle in diese Abkürzungen, was ja auch gefährlich ist. Also man sollte mit Begrifflichkeiten ein bisschen genauer umgehen. Ich glaube, dass wir zwei Sachen fällt mir dazu ein. Das eine ist das Zerstörerische, die Rolle der Kunst. Kunst ist in der Geschichte immer geprägt von Dingen, die passiert sind von Menschen, die zwischen Paradigmen lebten. Also die haben eine Art zerstörerische Kreation, die keine in ihrer Gegenwart verstanden haben und sind postum als was Geniales verstanden worden. Ja. So, das ist heute ein bisschen abhanden gekommen, weil sogar die Kunst gefällig geworden ist. Also du bist Künstler heute und musst das Bild in der Heutzeit verkaufen, du brauchst Likes, Followers und so weiter. Also wir leben in einer Zeit, wo alles gefällig ist und sehr stark gefangen in der Gegenwart. Also wir haben die keine Zukunftsperspektive. Wir sind leben in einer Zeit der Zukunftslosigkeit. Die Zukunftslosigkeit kann man nur dann auffangen, wenn Menschen bereit sind, in irgendwas Zerstörerisches oder auch dann eben Radikales zu denken, zu investieren, was sicherlich in ihrer Ausprägung ganz anders aussieht, als die initiale Idee ist, aber erforderlich ist für den Fortschritt zu dem, was wir kommen werden. Und das natürlich in Wissenschaften, Physikern, die denken in andere Dimensionen, komplett Auflösung von, ist Zeit eine feste Achse, Bestandteil oder gibt es andere Dinge? Ja, da brauchst du natürlich eine wahnsinnige Durchsetzungsvermögen, weil da bist du auf Neuland, wo du selbst nicht verstehst. Das ist die eine Seite. Die andere ist, was ich auch häufig oder wahrscheinlich diese radikale Begrifflichkeit auch verstehe, ist der klassische Innovation. Also das ist die mehr vom Gleichen, nur effizienter oder eine Prägung, eine Produktadaption, das ist ja mehr do more with less, also the action economy. Das ist Befeuerung von the action economy und jetzt dann die Attentionalismus, die Aufmerksamkeit und die Brüllgesellschaft, wo wir mit durch neuen Adaptionsformen, neue Technologien natürliche Entwicklung machen. Entschuldigung, meine Tochter macht diese Hausparty, ja, da treffen sich die Kinder für so eine Tauschplattform. Das sehe ich jetzt auf einmal in diese Clubhouse, und Clubhouse wird wahrscheinlich dann irgendwie ersetzt werden durch was fundamental Veränderndes als Medium, der dann auch zu der ökonomischen Komponente mit einspielt, und somit hast du eine Innovation. Und das ist auch radikal in ihrer Ausprägung, weil irgendwas, was Facebook ersetzt oder Google ersetzen würde oder sowas, das ist ja natürlich eine unfassbare ökonomische und auch kulturelle Kraft. Aber das ist ja per se eine Innovation. Das ist eine natürliche Entwicklung aus das, was wir soziale Medien nannten, was ja antisozial per Definition ist, so wie wir es gebaut haben, wird dann durch ersetzt durch neue Ansätze eines sozialen Mediums. Da sind wir immer noch in einer Innovationskraft. Das ist für mich auch radikal. Also ich verwende diese Begrifflichkeiten ein bisschen schlampig, aber ich meine häufig da auch welche Wirkung sie haben auf uns in unserer Gesellschaft. Und das ist sowohl in Innovation als auch in der zerstörerischen Kreation ein Teil von dem, was wir mehr brauchen. Und ich glaube, dass diese zerstörerische Kreation, dieser Mut, das ist in der heutigen Zeit viel schwieriger, als in der Geschichte es war, weil, wie gesagt, alles irgendwie auf das Moment optimiert ist, also diese Gefälligkeit. Ja? Zeit vergeht, gefällt mir, besteht.
Anders, weißt du, was das total einerseits spannende und gleichzeitig auch herausfordernde in dem Gespräch hier, was wir beide führen, für mich ist? Mit jeder Frage, die ich dir stelle, mit jedem Thema, was wir besprechen, entstehen in meinem Kopf noch ganz viele weitere Fragen, und wir müssen aber langsam leider zum Ende kommen. Wir haben viele große Themen, die dich beschäftigen, angesprochen, von der Quantenwirtschaft über den Bewusstseinswandel, über die Art und Weise, wie wir lernen, und Leadership. Und ich würde gerne noch ein letztes Thema aufgreifen, was dir auch stark am Herzen liegt, und das ist das Thema oder ein Begriff, den es noch gar nicht so lange gibt. Ich glaube, Kant hatte den eingeführt. Das ist der Begriff der Weltanschauung. Und das geht ja einher mit vielen Themen, die dich beschäftigen. Du sprichst darüber, dass wir eine neue Weltanschauung brauchen, dass es da ein Update braucht. Wie erstmal, was steckt für dich hinter diesem Begriff, und wie sieht für dich diese neue Weltanschauung aus? Wie kann man das auch lehren und lernen, eine neue Weltanschauung für sich zu gewinnen?
Ja, ich arbeite da mit so einer Art Post-Ekklesizismus, und das ist so eine Weiterentwicklung von dieser Dynamik auf die Anspielung der Gegensätze und die Paradoxien. Und ich arbeite da tatsächlich mit Weltverständlichkeit. Und mein Buch, was ich gerade jetzt abgeschlossen habe und jetzt als Manuskript mein Verlag überreiche, das ist das infizierte Denken. Und was ich da sage, und die These ist zu sagen, okay, das Virus ist nicht das Problem, sondern unser Denken an sich ist infiziert, ohne dass wir das Denken jeweils in der Form fassen können. Also zumindest kann es natürlich sein, dass in 5 oder 10 Jahren irgendwelche Fortschritte in dieser Theory of Everything, also ein wissenschaftlicher Durchbruch, wo wir sagen, wir können Denken, Bewusstsein, Intelligenz auf eine mathematische Form bringen. Aber ich sehe das heute nicht. Also gehe ich davon aus, okay, wir haben ein Problem, dass wir das, was wir vom Denken, also das Entstehen von Gedanken, also nicht das Gedachte und die Handlung, die wir gemacht haben, weil das ist ja schon Erfolg, sondern das Denken an sich. Und da sind wir natürlich sehr nah bei Hegel, der ja vielleicht auch nicht Hegelianer genug war für sich selbst damals, weil er auch irgendwie zurückfällt auf die Zeit, in der er lebte. Und wir haben halt eine andere Zeit heute, wo wir so einfache Dinge wie Herr und Knecht, also diese Zusammenspielung zwischen der Ausbeuter oder der Ausgebeutete, jetzt sind wir alles in einem. Also wir beuten uns selbst aus. Wir konsumieren Technologien, sind aber Prosumenten, also produzieren das, was wir konsumieren, kriegen aber keinen Lohn dafür. Das heißt, wir haben also eine Entkopplung von einer technokratischen Elite, die auch Herr und Knecht in einem sind, und wir als Menschheit, als arbeitende Klasse, die dann irgendwann keine Arbeit mehr hat, ist auch ein Herr und Knecht in einem. Und das sind so Vorstellungen, die hätten sich da die großartigen Vordenker nie in der Form vorstellen können. Das heißt, ich nehme auch die Weltanschauung von Kant, aber ich spreche von der Befreiung von unseren Selbstverständlichkeiten, also das, was wir glauben zu wissen, die Offenheit für Neues, gepaart mit einer neuen Weltverständlichkeit, also eine mehr Verständnis für, wie die Welt funktioniert, holistisch, führt dann zu einer neuen Selbstverständlichkeit. Also es ist ein dynamischer Prozess, wo wir immer diese Gegensätze und das Pendulum haben. Also es ist kein dialektisches Denken in dem Sinne von Hegel, sondern eher mehr so ein post-ekklesistischer Ansatz. Und darum geht es auch in das infizierte Denken, wo ich mir dann die Bildung anschaue, Kapitalismus, die Politik, und auch die Globalisierung und eben auch die Medien als ein solches Phänomen der Paradoxien, wo alles gleicher wird, aber wir doch mehr gespalten sind. Und das sind Begrifflichkeiten, die für mich sehr wichtig sind. Und die nehme ich nicht eins zu eins aus der Historie, sondern ich versuche meine Weltanschauung, also so wie ich die Welt verstehe heute, die sicherlich ganz anders ist in 5 Jahre, die versuche ich dann in Gedanken zu erfassen. Und das ist für mich die Philosophie. Es heißt, also, wie Hegel auch sagt, in andere Anwendung, aber dass Philosophie ist, ihre Zeit in Gedanken erfasst. Und das ist für mich, ich kann ja nur die Welt so sehen, wie ich sie sehe. Und das ist der Versuch auch in das infizierte Denken, also eine Art Buch, der so leicht zu lesen sein, mit anschaulichen Beispielen. Und da gehe ich ja mit dieser Weltverständlichkeit und Selbstverständlichkeit um.
Und das Buch erscheint im Sommer, richtig?
Das kommt in August raus, ja. Also man kann es schon auf das infizierte Denken.de kann man sich schon da registrieren, dass man informiert wird, wenn da neue Updates gibt. Da gibt es auch ein paar andere Informationen dazu. Und genau, und das geht jetzt langsam in den finalen Schliff- und Druckprozess.
Sehr schön. Ich finde es immer ganz spannend, wenn du von deiner Weltanschauung sprichst, da sich selber Gedanken darüber zu machen, wo und wie die eigene Weltanschauung entsteht und wie sich die ändert. Und ein Thema, was ich immer wieder auch im Zuge des Philosophiestudiums, aber auch in vielen Seminaren besprochen habe, ist, wann kann man eigentlich darüber sprechen, originellen Gedanken gefasst zu haben? Und wie komme ich für mich tatsächlich zu einer eigenen Meinungsbildung, zu einer eigenen Wahrheit, die ich für mich fundiert vertreten kann, aber gleichzeitig, wo ich mir auch immer wieder eingestehen kann, mich getäuscht zu haben, mich geirrt zu haben und sie wieder zu ändern?
Ja, also das ist Essenz. Also die Gedanken sind erstens nicht so genial, also es ist alles gesagt, nur nicht von jedem. Und zweitens ist es so, dass du kannst nur behaupten, wenn du nicht als Papagei durch die Welt lebst und platterst irgendwelche Twitter und Headlines, sondern wenn du das Gefühl hast, du hast ein Verständnis von einem Thema erreicht, dann erkennst du, dass du dich total geirrt hast. Und das ist auch bei Adorno dieses Thema der Halbbildung. Ja. Wenn du Unbildung, dann hast du immer eine Entdeckung. Ja, wenn du eine Halbbildung hast, dann beharrst du auf Dinge, wo du nicht verstehst. Und das ist der größte Gefahr dieses Stammtischgespräche, dass wir lauter Experten haben, die einen Tweet gelesen haben. Und da kommen dann diese Verschwörungstheorien, das sind bei vielen keine Verschwörungstheorien, sondern es ist ein mangelndes Verständnis. Das ist also ein direkten Weg in den Wettkampf mit Logos, also mit dem absoluten Stärken der Technologie von einem Homo sapiens, der eine ganz schlechte Speicherkapazität hat im Vergleich zu einem Computer und ein höchst ineffizienten Ausgabegerät, nämlich 2 Finger oder unser Mund, wo wir versuchen, durch die Sprache unsere Gedanken zu fassen in Wörter, um uns verständlich zu machen für andere Menschen. Und wenn wir da nicht ein Gespür haben für das, nennen das Geist, nennen das Seele, nennen das Bewusstsein, nennen das Erkenntnis, wie auch immer. Wenn du da nicht das Gespür hast, dass du verstehst das Thema, dann kannst du dich niemals revidieren. Da kannst du nie verstehen, dass du falsch lagst. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir aus der Wissensgesellschaft, die wir so hoch anpreisen, lauter Menschen produzieren, die schlechte Computer werden und somit zum Homo obsoletus. Also wir werden eine gute Nummer 2 von der Intelligenz her, aber nicht zu nichts zu gebrauchen, sondern zum echten Menschen zu gelangen, nämlich in einer Gesellschaft des Verstandes. Dass wir erkennen, welche Technologie wir bauen und die Risiken, die damit verbunden sind. Und das hatten wir auch darüber gesprochen. Man sagt, der größte Risiko ist das Verständnis für die künstliche Intelligenz, dass die Ingenieure dahinter keine Ahnung haben, warum der Computer so gehandelt hat, wie er hat. Und das ist nicht, weil er eine Seele hat, sondern weil wir nicht in der Lage sind, die Zusammenhänge zu verstehen. Und das ist eine sehr ganz gefährliche Geschichte. Und das ist in allen Belangen, die einfachsten Themen, wie irgendwelchen Windräder oder 5G-Netze, die Gründe für Corona und so weiter. Das ist einfach mangelndes Verständnis. Also das ist so einfache Dinge, wo du sagst, wenn du ein bisschen Zusammenhang verstehen würdest, dann würdest du diese eigene These komplett wieder legen in dein eigenes Verständnis. Und das ist ja das, was du sagst mit der Philosophie, dass die Gedanken an sich nicht so unique sind, aber diese Adaption aus der Ursprungsgedanke im neuen Kontext, im neuen Tracht auf dem 21. Jahrhundert gebracht, auf meine eigene Weltanschauung, so wie ich die Welt heute sehe, das wäre ein Ziel für alle Menschen, dass wir dazu unsere eigenen denkenden und handelnden Wesen gelangen, also Handlungshelden.
Ich Ich weiß nicht, wie es euch beim Zuhören jetzt gegangen ist. Ich muss gestehen, Anders, mich fasziniert die Vielfalt deiner Gedankenwelt enorm. Und die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich jemanden treffe, der so eine Gedankenvielfalt mit sich bringt, ist, welche Bücher haben dich am meisten geprägt? Vielleicht kannst du am Ende noch kurz 2, 3 Titel nennen, wo du sagst, das waren wirklich bahnbrechende Werke für dich, die dich als Mensch sehr stark beeinflusst haben.
Also ich bin sehr, sehr von ganz vielen, ich habe ja einen riesen Stapel von Büchern, und ein Buch, was ich letztens gelesen habe, und das ist, um ein konkretes Buch zu empfehlen, weil das hat für mich die Augen, und ich kann halten von was du willst, aber das unterstreicht diese Hinterfragung der Selbstverständlichkeiten. Das Buch heißt The Immortality Key, The Secret History of the Religion with No Name von Brian Morarescu. Und Brian Morarescu ist ein junger amerikanischer Anwalt. Das ist ein 450-Seiten-Ding. Und der hat die letzten 12 Jahre damit verbracht, nach Europa zu reisen, mit einem Zertifikat von Boston University, dass er da quasi ein sehr renommierter Wissenschaftler ist. Und er hat sich dadurch die Netzwerke, die er arbeitet hat, im Vatikan, im Athen, im Griechenland, die ganze griechische Mythologie, die katholische Kirche, die Herkunft, alles das erforscht. Und es baut auf eine Theorie aus den 70er Jahren von einem Professor, der in sein Türmchen quasi in Gänze eingesperrt wurde, weil er behauptete, dass wir den ganzen Christentum ist auf ein Mythos entstanden. Und diese ganze Sakristie gibt es nicht, und die Wein gab es sowieso viel später, weil Alkohol kommt ja aus dem arabischen Raum. Es war alles damit zu tun, dass die Natur, also Fungi, Pilze und häufig Ergot, dazu geführt hat, dass die viele Menschen in Rausch waren und nur so das visualisieren konnten. Und da entsteht der griechische Mythologie. Wir können über Pyramiden sprechen, also wie konnte man diese Dinge visualisieren, und Bewanderung mit LSD-Trips, so sagt, okay, Tiere mit Menschenköpfen, Menschen mit Tierköpfen, wo kommen solche Dinge her? Und wenn du das liest und dann mit der modernen Wissenschaft, wo er in dann diese Kämmerchen reingeht und die alten Becher analysiert und findet dann Substanzen, und sieht dann immer, dass es einen Becher mit einem Mischbecher gab und diese Stocke mit diesen Kügelchen, wo da die ganze Kraut und Pfefferminze und die ganze Pilze waren. Wenn man darüber liest, warum Ziegen geopfert wurde, weil die Ziege sich von einer giftigen Pflanze ernährt, dass ein Mensch, wenn es isst, stirbt, aber wenn das im Blut der Ziege ist oder im Fleisch der Ziege ist, gibt es so einen unfassbaren Rausch. Und du weißt, dass diese Biochemiker, die über 5000 Jahre die Agrarwissenschaft praktiziert haben, mindestens genauso raffiniert waren wie die Stämme in Amazonas, dann kannst du alles in Frage stellen. Und da kannst du die ganze Geschichte, die Hexenverbrennung, warum es Frauen waren, alle diese Dinge kannst du auf den Prüfstein stellen. Und dieses Buch gibt dir eine ganz andere Perspektive auf die Weltgeschichte und den größten Influencer, den wir je geschaffen haben, mit 2,3 Milliarden. Und wenn das in Frage stellt, dann stehen wir ja vor der ganzen Geschichte, die wir Menschen geschaffen haben. Und da fängst du an, über Dinge zu denken, also historische Natur, warum die so erfasst wurde, wie sie wurde. Wenn wir wissen, dass nur 1% diese ganze griechische Mythologie und die Philosophie auch noch übrig geblieben ist, dann wissen wir, dass es ganz viele Dinge, die wir nicht verstehen. Und das bringt mir auch dazu, Weltgeschichte mit andere Brille aus die eurozentrische und die Erzählung, die wir haben wollen, zu lesen. Und dieses Buch kann ich jedem empfehlen. Heißt nicht, dass es richtig ist, heißt aber nur, dass es eine andere Perspektive ist, ja, die verdammt plausibel und verdammt gut hergeleitet ist, wie viele andere Theorien. Und das ist das, was das Schöne in der Wissenschaft, wenn du so einen Experte zuhören darfst und privilegiert auch die Leute mal zuzuhören. Es geht dann auf die Bühne und hat eine unfassbare plausible Erzählung über, wie die Welt ist. Und 10 Minuten später kommt eine andere Wissenschaftler und sagt, eigentlich ist das genau das Gegenteil, aber genauso plausibel. Und das ist die schöne Welt, in der wir leben. Und ich möchte, dass die Menschen die Augen da öffnen und sehen, dass es andere Erzählungen gibt. Und da sollten wir zumindest mal alles zuhören und versuchen zu verstehen, um da uns eine Meinung zu bilden.
Ja, weil darum geht's ja, um die Perspektivenvielfalt, und wenn ich mich dafür öffne, dann hilft es mir ja auch, die eigene Haltung, die eigene Meinung besser finden zu können. Die abschließende Frage an dich, Anders: Wenn du in die Zukunft blickst, worauf freust du dich am allermeisten? Was stimmt dich richtig optimistisch? Wo sagst du, deswegen stehe ich jeden Morgen auf und freue mich, wieder neu anzupacken?
Ja, wir leben eine sehr spannende Zeit, und ich bin aus der Wirtschaft, habe mein Unternehmen verkauft, um mir die Philosophie zu widmen, und jeden Tag stehe ich auf und bin neugierig und möchte lernen. Und das mache ich 7 Tage die Woche und genieße das, dass diese Suche nach der Weisheit, die klassische philosophische Definition, also ich versuche die Welt für mich besser zu verstehen und habe da keine eine Bahn oder eine, sondern das ist ein Genuss. Und wir leben in einer privilegierten Zeit, weil es gab noch fast nie in der Geschichte der Menschheit, dass du Wandel erleben und spüren dürftest.
Ja.
So, und das ist ein Geschenk. Und das ist eine kosmische Lotterie. Wir können sagen, okay, das ist alles eine Simulation, ja, Simulation Hypothesis, ja, könnte sein, weil es ist ja eine kosmologische Lotterie, das heißt, dass wir, so wie wir sitzen, genau in diese Zeit erleben dürfen. Und dann kann man sagen, es ist ein Geschenk, dass wir auch die Möglichkeit haben, hier in unserer Glücksspermiengesellschaft, also da, wo wir leben, dass wir die Ressourcen haben, auch was zu tun. Also wir können unser Leben einen Sinn ergeben. Das ist, das ist ein Geschenk. Und das muss man genießen. Und dann kann man eine positive Vision, eine positive Leitidee, eine positive Erzählung wählen, dass man optimistisch die Welt gestalten will, wissen, dass die Welt auch furchtbar ist, aber dass man glaubt an Liebe, man glaubt an Optimismus und versucht, die Welt da ein bisschen besser zu machen. Und das ist für mich das größte Geschenk, weil dann hast du das Gespür, du hast was geleistet für dich selbst. Und wenn du das sozusagen reinbringst in das Allgemeinwohl, dann genießt du deine individuelle Freiheit, wenn du da was tust. Und das ist ein Geschenk. Und darauf freue ich mich, solange ich da noch lesen, denken, schreiben kann. Und für mich, dass diese egozentrische Reise, was es ja letzten Endes ist, ja, dass ich die genießen darf, darauf freue ich mich.
Super, sehr schön. Anne, es war ein Geschenk, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Es war sehr anregend. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, nicht alles verstanden, aber ich werde mir das Gespräch nochmal anhören. Es war unheimlich stimulierend und ich sage vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald mal sehen, wieder austauschen, wieder in viele spannende Themen eintauchen und wünsche dir für deinen weiteren Weg, für alle deine wichtigen und interessanten Projekte alles, alles Gute.
Vielen Dank, Jonathan. Hat mich sehr gefreut.